Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcasts.
Wir sind die Crew und heute wird's gechillt oder aufgeregt, je nachdem, denn wir sprechen heute über den Ferrari Luce. Alter, ich glaube, das wird der Luce-Podcast heute. Wir haben aber auch noch ein paar andere Themen mit am Start.
Ja, auf jeden Fall. Wir müssen noch über den Starship Flight sprechen. Das haben wir letzte Woche verpasst. Obwohl der erste Versuch ist ja gar nicht geglückt. Also so knapp haben wir es doch nicht verpasst. Und auch natürlich haben wir viele Kommentare von euch am Start, wie sich das gehört für einen wahren Crewcast. Also ja, lasst direkt reinsteppen. Obwohl, ja, sorry, ein Thema will ich nicht unterschlagen, ne? Also das muss auch noch mit rein. Wir sprechen nämlich heute noch über Steam Deck und Switch 2, über ja, Preise, die nur eine Richtung kennen.
Ja, so das Steam Deck ist nämlich zurück. Das war ja jetzt mehrere Monate lang nicht kaufbar. Jetzt geht's wieder, aber zu welchem Preis?
das ist die Frage. Wie immer okay, im Leben, gut. Zu welchem Preis?
Ah. Ach, aber schön. Wisst ihr, Leute, wir sind gerade relativ straight in die Aufnahme reingestartet. Normalerweise ist es so, wir bauen vorher noch hier irgendwie unsere Sets auf, quatschen schon mal ein bisschen, besprechen, über welche Themen es gehen soll, machen so ein paar Updates. Aber ich wollte wirklich diese Woche so wenig wie möglich vorher mit Julian reden, weil ich habe noch gar keine Ahnung, wie es bei ihm aussieht. Also sag an, Julian, wie findest du den Ferrari?
Ja, also was soll ich dazu sagen? Hässlich, es tut mir leid. Ich habe wirklich sehr viel mehr erwartet von außen. Also von innen ist es eine Bombe. Wirklich, von innen ist es übel geil. Aber von außen finde ich, nee, kann man leider nicht viel Schönes dran finden. Also eigentlich, es gibt ein paar Blickwinkel, da sieht das Auto ganz geil aus. Und wir können euch das gleich sogar zeigen. Es gibt eine Revolution hier in diesem Podcast, ne? Düdüm, düdüm, düdüm. Aber von den meisten Blickwinkeln sieht es komplett beschissen aus. Sag ich, wie es ist.
So, ich habe hier nämlich mal die Webseite offen, heute mal mit Bebilderung, nachdem sich letzte Woche jemand sehr doll darüber aufgeregt hat in den Kommentaren, dass wir es immer noch nicht schaffen, hier Bilder beim Crewcast einzublenden. Dazu vielleicht auch erstmal noch kurz ein Statement, weil ich das so nicht stehen lassen wollte. Uns wurde da Faulheit und Geiz vorgeworfen bezüglich der Bebilderung. Aber ich kann es einfach mal sagen, so aus unserer Perspektive ist es so, wir machen den Crewcast so einerseits so als Hobbyprojekt nebenbei und andererseits so als Podcast first. Also uns geht es eigentlich immer darum, dass man den Podcast hören kann als Audio-Variante und die Videoversion ist halt, damit das Ganze auch auf YouTube verfügbar ist und wir haben ja auch einen gemeinsamen YouTube-Kanal, den Crew-YouTube-Kanal, den wollen wir einfach weiter bespielen. Deswegen gibt es das als Video. Ich finde auch bei einer Unterhaltung einfach schön, wenn man die Gesichter sehen kann. Aber für uns ist es im Kopf nie so, der Crewcast ist eine Video-first-Produktion, die bei uns in der Prio-Liste ganz oben steht, wo wir jede Woche voll ausproduzieren wollen. Nee, bei uns ist der Crewcast sowas, was halt noch mit beiläuft und Audio First eigentlich sein soll. Aber ich verstehe das schon auch, gerade wenn wir mehr über Design und sowas sprechen und es wird diese Folge auch der Fall sein, macht es Sinn, Sachen einzublenden. Und deswegen hier, tada, für euch der Ferrari Luce. Ich hoffe, das ist das, was ihr wolltet. Ja, nicht mehr unsere Gesichter sehen,
ihr müsst
sondern
euch nur
wunderschöne
laut genug
Auto.
Abpacken, dann bekommt ihr alles, was ihr wollt. So nämlich.
Genau, auch wenn
da
ich jetzt mal
muss es einen Kommentar geben, der sagt, ihr geizt rum und dann kann Felix nämlich gar nicht mehr anders. Das triggert ihn nämlich, da habt ihr das jetzt nämlich. Ne?
Das triggert mich. Genau. Das triggert mich wirklich richtig, ja, aber das ist so, da habe ich auch echt ein Problem mit. Wenn mir jemand vorwirft, es würde mir nicht dran liegen, die bestmögliche Produktion zu machen, obwohl es in dem Fall ja tatsächlich stimmt, weil, ja, naja, egal.
Aber du, das wirst du jetzt nicht mehr los, Felix, weil die Leute wissen jetzt genau, welche Knöpfe gedrückt werden müssen. Das wird jetzt noch ein Running Gag, ich sag's dir, ich beschwör's.
Ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, das Statement, dass wir zu geizig dafür wären, das hat mich am meisten getriggert. Vor allem, weil der Crewcast wirklich keinen nennenswerten Gewinn abwirft. Also seit Jahren steht eigentlich auch immer mal die Diskussion im Raum, ob sich das überhaupt noch lohnt, den Crewcast weiterzumachen. Und wir sagen immer wieder, nee, wir machen da weiter, weil wir noch Bock drauf haben. Und dann kommt jetzt jemand um die Ecke und sagt, wir sind zu geizig, den Crewcast richtig zu
produzieren. Junge, das hat richtig reingehauen. Das hat richtig reingeschämmert.
Anders. Das hat, also, das, da sagt das noch beleidigt jemand, mich noch mehr als das Aussehen von diesem Auto.
Genau, da sagt nochmal jemand, YouTuber kümmern sich nicht um die Kommentare oder dass sie einen kalt lassen. Nee, nee, es wird schon jeder Kommentar hier gelesen unterm Crewcast. Und manche hitten dann auch sehr in die Magengrube. So, ja. So nämlich. Okay, aber ja, ihr seht jetzt, wir haben hier eine schöne Perspektive von dem Monitor von Felix. Da können wir gleich ganz genau schauen, wie hässlich dieses Auto ist. Ist das nicht geil? So. Da können wir reinsteppen.
Also, ich will erstmal reinsteppen, um auch und so ein bisschen.
Und jetzt sag nicht, du findest es schön.
Ich finde es zumindest nicht hässlich. Oh. Aber ich muss auch sagen, ich habe mir wirklich gut überlegt, ich habe die ganzen letzten Tage, so seitdem dieses nicht Auto gezeigt können. Wurde. Ja, in der ersten Nacht schon, weil ich wollte mich so um Mitternacht ins Bett legen, sehe, dass die endlich dieses Auto gezeigt haben und denke mir so, oh mein Gott, jetzt will ich sehen, wie er ausschaut. Gehe auf das erste Video drauf und mir ist die Kinnlade so hart auf den Boden geknallt. Ich habe wirklich gedacht, jetzt geht's gar nicht mehr. Und dann hatte auch noch Cleo Abram dieses supergeile Huge If True Interview mit Johnny Ive hochgeladen, was eine Stunde ging. Und ich war so, eigentlich muss ich jetzt schlafen gehen. Aber ich will jetzt schon wissen, was sich Johnny bei diesem Design gedacht hat. Und ja, also ich kann es vollkommen nachvollziehen, dass die Reaktionen auf das Auto so negativ sind. Und ich möchte jetzt auch nicht die Position einnehmen, wo ich sage, ich finde den wunderschön, die machen alles genau richtig. Weil selbst wenn das meine Meinung wäre, hätte ich damit, glaube ich, nichts zu gewinnen im Internet. Ich habe auch schon gemerkt, dass manche Leute, die sagen, ja, mir gefällt das Auto, dass denen schon Satire oder Ragebait oder so vorgeworfen wird. Weil es eigentlich, ich habe das Gefühl, das Internet ist sich so einig in dem Hass diesem Auto gegenüber, dass du dich nur in die Schusslinie stellen kannst, wenn du nicht auch mit brennenden Fackeln und Mistgabeln mit der Meute mitläufst.
Aber darf ich eine Sache reinwerfen? Mhm. Was man sehr zu dem gerne. Design absolut sagen darf, es ist ein radikales Redesign.
Und das ist ja sehr radikales
Redesign. Was Felix prinzipiell zusagen sollte, so ein radikales Redesign. Da sind wir nämlich wieder.
Das ist nicht immer was Gutes.
Nein.
Und vielleicht war es in dem Fall auch nichts Gutes, aber ja, wir werden da gleich noch genauer drauf eingehen. Was ich im Endeffekt erstmal sagen wollte, ist, auch ich war schockiert von diesem Auto und es wundert mich überhaupt nicht, dass so viele Leute dieses Auto scheiße finden und hassen. Also es sind so irgendwie 90% in den meisten Umfragen, wenn jetzt jemand so ein Instagram-Story oder so gemacht hat, findet ihr den Wagen geil oder scheiße? Stimmt mal ab, Leute. Haben ja echt viele Leute gemacht. Da waren meistens über 90% finde ich hässlich. Aber es gibt trotzdem noch diese 5%, so, die den schön finden. Und ja, ich glaube, die werden jetzt komplett gemobbt im Internet, wenn sie ihre Meinung zu diesem Auto ehrlich kundtun.
Dieses Auto hat ja auch eine sehr spezielle Zielgruppe, das darf man auch nicht vergessen. Vielleicht ist dieses Auto auch sogar extra so designt. Es ist, glaube ich, so ein typisches Auto. Du wohnst so im Silicon Valley, hast so eine Tech-Firma, die irgendwie mehrere Milliarden Euro wert ist und denkst dir, ach komm, den hole ich mir mal. Das ist doch so die Zielgruppe. Ich meine, der kostet wie viel? 250.000 oder sowas?
Was?
Nee, schön stimmt, das waren die Gerüchte, der kostet eine halbe Mille, ne?
Der kostet 600.000, ja, der ist wirklich
ja, also noch viel mehr diese Zielgruppe. Du hast eine Firma, die mehrere Milliarden wert ist und dann legst du dir das mal zu, so, ne? Also, und dann ist auch egal, ob es hässlich ist. Es ist einfach ein Statement, damit zu fahren und ein Statement
aber
ist es.
Aber das habe ich ganz, ganz oft gehört, dass Leute gesagt haben, das ist halt nicht die Zielgruppe, die Leute, die bisher schon in Ferrari gefahren sind, sondern es geht eben um diese CEOs, die Tech-Millionäre im Silicon Valley und so weiter. Die stehen auf so ein Design, die mögen das so, die wollen das so. Und ich glaube, dass daran zwar was dran ist, die Frage ist aber, hätten diese Leute dieses Auto mit einem etwas weniger rundgelutschten Design nicht vielleicht auch gefühlt. Weißt du, es gibt ganz viele Aspekte an diesem Auto, wo ich es auch nachvollziehen kann. Ich fand auch wirklich dieses Interview mit Johnny Ive hat einem sehr die Augen geöffnet, was da so die Philosophie dahinter ist. Zu sagen, wir brechen mal mit allem, was vorher war. Also es war ja auch von Ferrari scheinbar eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, wir lassen dieses Auto eben nicht von unserem Designteam designen, sondern auch von außen soll die Optik in den Händen von Johnny Ive liegen, damit da mal jemand mit einer ganz anderen Perspektive rangeht und eben nicht einfach nur ein Remix von dem macht, was wir bisher hatten, sondern mal was ganz anderes. Und ich kann das nachvollziehen und glaube, dass es in gewisser Hinsicht sogar eine gute und sinnvolle Entscheidung war, weil dadurch und auch durch ein paar andere Aspekte dieses Auto eben genau den Fehler, den der AMG GT letzte Woche gemacht hat, nicht macht. Und zwar ist dieses Auto sich sicher, was es sein möchte. Die Frage ist nur, oder was heißt die Frage? Wir wissen die Antwort schon darauf. Es gefällt halt vielen Leuten nicht, was dieses Auto sein möchte. Aber dieses Auto weiß wenigstens, was es sein möchte. Und es möchte sehr doll ein Elektroauto sein. Und ich glaube, viele Leute hätten sich halt einfach gewünscht, dass es ein Ticken weniger doll ein Elektroauto sein möchte. Und ich glaube, da hätte es Möglichkeiten gegeben. Ich habe hier mal verschiedene Sachen vorbereitet. Einmal hier können wir mal mit reinstarten. Ich finde, das ist so das entspannteste Redesign, was auf Instagram gepostet wurde, weil das war jetzt allgemein die letzten Tage so eine Nummer, wo wirklich viele Leute einfach mal Bilder vom Luce in verschiedene KIs reingeschmissen haben und mal Alternativdesigns davon haben rausrendern lassen. Und das, was ich jetzt hier vor mir habe, könnt ihr euch vorstellen, falls ihr jetzt nur die Audioversion hört, ist einfach eine etwas mehr wie ein SUV geformte Version von diesem Ferrari Luce. Weil das große Problem mit dem Design, was glaube ich auch ganz vielen aufstößt, ist dieses extrem rundgelutschte. Der Luce hat keine Kanten nirgendwo. Es ist alles ganz groß und grob geschwungen und es gibt nichts, was in irgendeiner Form aneckt. Ja, sondern es ist alles ganz weich. Und ein Ferrari ist ja normalerweise nicht weich. Ein Ferrari ist normalerweise ein bisschen kantiger, ein bisschen aggressiver. Und niemand sagt, dass der Luce irgendwie unbedingt wie ein Urus hätte aussehen müssen. Aber wenn man sich jetzt hier diese Redesigns anschaut, dann sieht man, dass es auch einen Mittelweg gegeben hätte. Ja, einen nicht ganz so aggressiven, nicht ganz so, schon mal hier hat die KI reingeschissen und Abgasrohre dran gemacht ans Auto. Aber gut, jetzt die einfach mal ignorieren. Aber man hätte so eine klassischere SUV-Form machen können, die ein bisschen mehr auch in die Designrichtung geht, in die Ferrari mit dem Puro Sangue, wenn man so ausspricht hoffentlich, gegangen ist. Einfach ein klassischerer SUV, der ein bisschen bockiger, ein bisschen aggressiver auch mit aussieht. Und ohne viel an dem Design zu ändern, hätte man da schnell was erreichen können, was einfach ein bisschen massentauglicher ist. Ja? Und da stelle ich mir wirklich die Frage, wäre es das nicht mehr gewesen, als so doll, so radikal in diese weich gelutschte Richtung zu gehen?
Also ich muss sagen, dieses Foto gerade von der Seite, also die Fotos auf der Website finde ich schon maximal geil. Sobald du Videos siehst, die nicht, ja, nee, das ist schon so, die holen da schon das Maximum aus dem Fahrzeug raus, da finde ich es gar nicht so hässlich. Aber sobald du halt Aufnahmen von Dritten siehst, die auf dem Event waren, da denkst du dir spätestens, Digga, what the fuck? Also, auf der Website, finde ich, geht's noch. Aber sobald du halt wirklich das Ding in Real Life siehst, denkst du dir einfach nur so, Digga. Also.
Hier.
Ja.
Ja, hier, der
ja, ja, genau. Also so.
Oder hier, das fand ich auch äußerst witzig, so Fotos, wie der Ferrari umgedreht auf dem Rücken liegt und wie die Magic Mouse geladen wird.
Aber was hat das für einen Hintergrund? Nur, dass es der gleiche Designer ist, oder was?
Ja, ja. Also der Designer, der die Magic Mouse verbrochen hat.
Jetzt scroll noch mal hoch. Dieses eine Bild auch in Orange. Warte, geh noch mal da hoch. Ja, ja,
das ist
ja,
nicht orange, genau. Das ist rot. Das ist nur das Licht da.
Ja, aber ja. Das ist auch übel, Junge. Diese Felgen, Junge. What?
Aber was auf diesem Bild zum Beispiel auch direkt wieder auffällt, der Weiße im Hintergrund sieht viel besser aus als der Rote hier im Vordergrund. Und das hat was mit den Proportionen und dem Weitwinkel zu tun. Also es gibt wirklich manche Winkel, aus denen das Auto nochmal sehr viel schlimmer aussieht als andere. Aber da sind wir wieder bei dem Thema von letzte Woche eigentlich, wo wir schon meinten zu dem AMG GT, das bringt dir nichts, wenn du sagen musst, ja, ja, es gibt ein paar schöne Winkel. Die sehen dann gut aus. Das passt dann. Sondern es eigentlich sollte das Ziel ja sein, ein Design zu schaffen, wo sich jeder direkt einig ist, wenn man das sieht geil aus, den will ich haben. Gerade bei einem Ferrari. So, aber ja, das
aber ich muss
haben
sagen,
sie, glaube ich, in dem Fall überhaupt nicht erreicht.
Ich glaube, das ist aber auch so ein Design, daran kann man sich vielleicht gewöhnen. Also ich muss sagen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, fand ich es noch viel hässlicher als jetzt. Also, ne? Also so ein bisschen so.
Ich glaube, was ein ganz großes Problem mit diesem Auto ist, und da möchte ich auch gerne ein bisschen länger mit dir drüber sprechen, ist einfach die Frage, ob dieses Auto ein Ferrari hätte sein müssen. Weil jetzt, wo du das fertige Produkt siehst, ist eigentlich sehr deutlich, dass es sau viele Einflüsse in diesem Fahrzeugprojekt gab, die nicht von Ferrari herauskamen, sondern von Jony Ive, von Love From und von anderen Leuten noch. Weil es einfach so ein krasser Unterschied ist zu dem, wie Ferraris bisher aussahen. Und da frage ich mich halt, ist das einfach das Apple-Auto? Also hätte es so ausgesehen? Und da möchte ich dir auch noch mal kurz was zu zeigen. Jetzt muss ich hier mal kurz gucken, wie ich das in FaceTime gehandelt kriege. Warte, dann muss ich hier einmal schau mal, da sind wir schon direkt sind wir schon direkt am rumstruggeln mit den Bildern, weil wir das normalerweise nicht machen. Siehst du das jetzt? Oder?
Ja, ich sehe es.
Ja. Okay, also
dein Finder meinst du jetzt?
Ja, nee, das Bild von dem Auto. Oder siehst
ich sehe den
meinen
Finder.
Das,
warte, aber dann, da ist noch eine kleine Vorschau von dem Bild. Ja, jetzt sehe ich das ganze Bild, ja.
Ja, Technik. Deswegen machen wir das normalerweise nicht, Leute. So. Nee, ich finde auf diesem Bild hier, was ein echtes Bild von dem von Ferrari ist, also das haben die selber so released, da sieht man diesen schwarzen Kern von dem Fahrzeug und dieser weiße Rahmen, der dann da aufgesetzt wird, oder farbige Rahmen, der dann da drumherum kommt, weil dieser Ferrari, der hat, ist wirklich so ein zweigeteiltes Fahrzeug eigentlich. Das, ja. Das kann man hier auch in diesem Videoausschnitt hier zum Beispiel. Genau, der hat innen drin so eine ganz aerodynamische Form eigentlich, wo die Technik drin ist und wo auch die Insassen drin sind. Und da kommt dann außenrum nochmal wie so ein Rahmen drauf gesetzt, der dann das eigentliche Design ausmacht. Und wenn man sich nur diesen Rahmen anschaut, auf der Zelle, ohne weitere Designaspekte, die da dran sind, und vor allem auch ohne Logos, finde ich, sieht das Auto 1:1 aus wie etwas, das als das Apple Car hätte vorgestellt werden können. Da hätte niemand drauf geguckt und gesagt, sag mal, ist ja schön und gut, Apple Car, aber ihr habt euch ja schon ganz doll bei Ferrari inspirieren lassen. Nee, das hätte niemand hätte im Kopf diese Verbindung zu Ferrari hergestellt. Alle hätten gesagt, aha, okay, klar, das Apple Car. So sieht's aus, macht Sinn.
Ist vielleicht eine steile These, aber es könnte ja durchaus sein, dass Jony Ive an dem Apple Car mitgewirkt hat, dann ob das Projekt halt zum Stillstand gekommen ist und er dachte so, ja, wäre jetzt ja auch wasted, das irgendwie komplett wegzuwerfen alles.
Ja.
Obwohl, es ist wirklich eine steile These, weil wird ja von Apple alles tausendmal geschützt gewesen sein. Du kannst ja nicht einfach dann sagen so, yo, ich nehme jetzt genau das Design, was wir schon vorher bei meinem alten Arbeitgeber hatten und dann bringe ich das einfach mit Ferrari raus. Also du wirst ja zu Tode verklagt. Also eigentlich kann das auch nicht sein, oder? Also
ich glaube nicht, dass er diesen Entwurf irgendwie auf seinem MacBook hatte und damit reingelaufen ist und bei Ferrari und gesagt hat, so Leute, guckt mal, so hätten wir es bei Apple gemacht, passt das auch für euch? Ja, okay. Weil es gibt ja schon auch leichte Designeinflüsse von Ferrari, die man sieht. Viele behaupten gar keine, aber es stimmt nicht. Dieser schwarze Balken vorne, der durch diesen Lufteinlass entsteht, hat man in ähnlicher Form schon bei anderen Ferraris gesehen. Die Rückleuchten sind zum Beispiel auch so ein Element. Aber im Großen und Ganzen ist es schon richtig, dass es wenig Ferrari-Design-Einfluss hat. Und ja, vielleicht hat er es dann nochmal leicht abgewandelt.
Ich finde bei Ferrari aber sowieso, wenn du dir so die unterschiedlichen Modelle anguckst, ich finde so eine richtig heftige Designsprache, die sich so überall durchzieht, Finde ich jetzt, ist jetzt bei Ferrari sowieso nicht so das Ding, oder?
Nee, ist sowieso nicht so das Ding. Und, warte mal, wo hab ich das? Schaut, ich hasse es direkt mit den Bildern. Jetzt finde ich meinen Julian
wieder. Aufpassen, ich will dass einfach Felix nur, hier nicht wieder seine Adresse liegt oder sowas.
Nee, ich weil, sorry, dass ich jetzt hier kurz vom Thema abbreaken muss, aber das beschäftigt mich auch einfach kurz. Wir haben ja mit dem Crewcast angefangen, wo wir uns noch gegenüber saßen. Da hatte niemand einen Bildschirm auf. Wir haben uns konstant in die Augen geschaut und ein Gespräch miteinander geführt. So war der Crewcast. Und irgendwann sind wir dann auseinandergezogen, ich nach Leipzig, du nach Ostfriesland. Und wir haben gesagt, wir machen den Crewcast weiter, aber über Remote. Und selbst dann, wenn man in so einem Webcall ist und sich gegenseitig halt das Bild vom anderen auf dem Monitor anschaut, habe ich schon immer das Gefühl, dass man ein bisschen weniger verbunden miteinander ist, wie wenn man wirklich im selben Raum sitzt und ein Gespräch miteinander führt. Und wenn ich jetzt hier parallel noch versuche, die ganze Zeit irgendwelche Bilder einzublenden und Sachen zu zeigen, dann wird dieser Effekt eigentlich noch schlimmer. Man kann sich noch weniger auf das Gespräch konzentrieren. Aber sorry, ich will noch kurz zu Ende erklären. Mhm. Aber was halt auch blöd ist, man könnte ja alternativ sagen, ja gut, dann nimm das halt nicht live auf, sondern blende im Nachhinein irgendwelche Bilder ein. Aber dann ist es wieder ein Megaprozess, dann erstmal zu erklären, wo muss welches Bild hin, dies, das, wenn es jetzt ein Cutter machen soll. Oder du sagst, ja, dann mach's doch einfach selber, herzlichen Glückwunsch, dann habe ich schon wieder noch eine weitere Aufgabe an der Backe, die ich irgendwie jede Woche machen muss. Ich komme schon so kaum hinterher, mit Family und allem genügend Videos zu produzieren. Ah! Es regt mich einfach auf. So, sorry. Kurzer
Rant. Ja, jetzt reg dich doch nicht so auf. Gib einfach zu, dass du geizig bist.
Nein, ich bin zu inkompetent. Andere Leute können das ganz easy nebenher, aber richtig große Podcasts haben einfach noch Leute off-cam sitzen, die das handeln parallel.
Wir machen das jetzt mehrere.
Ja, ist so. Also bei Waveform Podcast von Marquez sind es zwei Leute, die nur dafür zuständig sind.
Also, ja, oder überlegt mal beim Tim Gabel Podcast, wie viele Leute da arbeiten.
Ja, ja. Und da werden, ja gut, da wird viel im Schnitt dann im Nachhinein gemacht. Ist auch wurscht. So, zurück zum Ferrari, wo waren wir? Oder du wolltest noch was sagen? Sorry.
Ich muss sagen, ich sehe gerade immer mehr Bilder, wo ich mir denke, oh. Ich muss vielleicht meine initiale Einschätzung doch zurücknehmen. Nein, aber ich habe jetzt hier gerade durch die verschiedenen Ferraris mal so durchgeschaut und ich finde halt, wenn du so auf der Website bei denen, jetzt will ich dich nicht überfordern, dass du noch auf die Website musst, da gibt's schon, also wenn du da auf alle Modelle klickst, kannst du einfach so mit der Maus oder durch den Namen hovern und dann wird dir direkt ein Bild immer davon angezeigt.
Mhm. Warte, dann geh ich mal kurz so.
Ja, ich
auf der Ferrari-Webseite.
Mit einem sinnigen Monolog die Zeit, bis Felix es geschafft hat, sich auf die Ferrari-Seite durchzukämpfen.
Kollektion Racing? Nee, bei Sportscars. Nee, du musst auf
Sportscars, genau.
Und dann drauf und dann der Testarossa, da so ja.
Genau. Und ich finde, da sieht man schon, dass die Fahrzeuge alle schon irgendwie unterschiedlich aussehen. Also der Cilindri zum Beispiel, der hat ja auch ein komplett wildes Design. Ja. Der sieht dann wieder ganz anders aus von vorne. So, ja. also.
Aber das Gemeine ist, also wenn man jetzt hier, wenn man jetzt hier durch die modernen Ferraris durchgeht, sind auch echt ein paar weniger schöne Modelle dabei. Muss man einfach sagen. Und viele Ferrari-Fans sind ja allgemein mit dem Design, mit der Designrichtung, in die Ferrari in letzter Zeit gegangen ist, nicht ganz so zufrieden. Gerade dieser Amalfi hier zum Beispiel ist sehr kontrovers. Von vorne dieses Licht, da sagen auch schon viele, das sieht irgendwie aus wie ein Honda oder so. Und das ist ja auch ein Vorwurf, der für den Luce jetzt sehr im Raum steht, dass es einfach nicht aussieht wie ein Ferrari, sondern wie ein Honda oder wie ein Kia. Und ich glaube, das ist eben das große Problem. Du hast mich ganz am Anfang gefragt, Felix, findest du den jetzt schön oder was? Und das Ding ist, ich finde ihn unpassend für einen Ferrari. Und das ist dieser große Aneckpunkt, wo mir die Kinnlade runtergeklappt ist und wieso 90% der Leute sagen, das ist ein Scheißauto, das sieht kacke aus. Weil du halt eine gewisse Erwartungshaltung hast, mit der du an die Frage rangehst, wie sieht ein Ferrari aus? Und so sieht ein Ferrari halt normalerweise nicht aus. Und da denkst du dir dann so, hä, WTF, warum ist es ein Ferrari? So, warum ist das nicht einfach irgendeine andere Brand? Und das ist eigentlich jetzt hier, jetzt haben wir es nämlich diese Woche wieder.
Weil er halt 500.000 Euro kosten soll.
Ja, aber jetzt haben wir es wieder mit dem Bigger Picture, was es letzte Woche schon so gut gelungen ist, darüber zu sprechen. Aber das finde ich auch bei dem Ferrari so interessant, weil das Konzept von dem Fahrzeug selbst ist super einzigartig. Und ich persönlich finde, dass es auch ein Auto ist, wo ich froh drum bin, dass es jemand gebaut hat. Also auch wenn es natürlich alleine durch seinen Preis keine krasse Relevanz jetzt im direkten Alltag von uns allen hat, ist es ja trotzdem so, dass so ein Auto auch Trends setzen kann oder vielleicht auch einfach mal was ausprobiert, was bisher noch nicht ausprobiert werden konnte. Und ich finde, da ist der Ferrari Luce schon durch dieses Interieur alleine, dass man Jonny Ive gesagt hat, mach mal ein Auto, und er macht ganz viel Aluminium und Glas und Lupen und analoge Zeiger, die im Einklang sich mit den OLED-Displays, die in mehreren Ebenen da reingeschraubt sind, bewegen und so weiter und so fort. Dieses ganze neue Bedienkonzept, auch wie man mit Schaltpedals dieses Auto fahren kann, dass man mit dem einen Pedal die Rekuperation hochstellen kann, mit dem anderen regelt, wie viel Drehmoment man auf den Motoren hat und dadurch so ein schaltähnliches Gefühl entsteht beim Autofahren, das aber dann doch wieder etwas anders ist als von einem Verbrenner. Und diese ganze Kombination aus Dingen finde ich super, super geil, dass das existiert. Aber hätte das auch als etwas anderes als ein Ferrari existieren können? Das ist die große Frage. Und mein Hot-Take direkt an erster Stelle ist, dass es als Apple-Car nicht hätte existieren können. Also das Apple-Car wäre dann doch anders gewesen.
Ja, das stimmt.
Weil erstens hätte Jonny Ive für einen Apple-Car nicht so unlimitierte Ressourcen für Materialwahl und solche Sachen gehabt. Weil auch wenn Apple eine teure Marke ist, hätte Apple kein 600.000-Euro-Auto rausbringen können. Das hätte keinen Sinn gemacht, weil die eine gewisse Skalierung erreichen wollen. Selbst wenn die einen 100.000-Euro-Auto rausgebracht hätten, hätten sich noch ganz viele Leute beschwert und gesagt, es ist viel zu teuer, warum bringt Apple so ein Auto raus, das ist kompletter Quatsch. Aber wenn du wirklich diese Vision hast, ein Auto so zu bauen, wie die das jetzt gebaut haben, mit den Materialien und allem, was dazugehört, auch der ganzen Forschung, die betrieben haben, können wir später noch drauf zu sprechen kommen, ist es, glaube ich, wäre es zu einem Apple-Preis nicht möglich gewesen. Das heißt, man hätte für dieses Fahrzeug so oder so mit einer Luxusmarke kooperieren müssen. Weil wenn du eine komplett neue Marke machst, hast du es auch super schwierig. So sich an eine bestehende Marke irgendwie dran zu schweißen, macht da schon Sinn. Und ich weiß jetzt nicht, ob es eine gegeben hätte, die jetzt besser geeignet gewesen wäre als Ferrari für so ein Projekt. Aber offensichtlich sind sehr viele, viele Leute der Meinung, dass Ferrari trotzdem die falsche Wahl war.
Ja. Aber ich find den Gedanken interessant, ob so das Apple Car ausgesehen hätte. Ich könnte mir halt vorstellen, also ich glaube, im Interieur weiß ich nicht, ob es wirklich so ausgesehen hätte. Weil ich finde, in dem Interieur schwingt ja auch schon so ein bisschen dieses Ding von Jonny Ive mit. Ich glaube, was so ein bisschen erst gestartet ist, als er auch Apple verlassen hat. Und zwar dieses weniger Screens, weniger Ablenkung. Und ich glaube, bei Apple hätte es schon noch alles ein bisschen technischer ausgesehen. Ich glaube, hätte es auch CarPlay gegeben und dann halt auch volle Pulle so. Ja, gibt's ja auch, aber das wäre das Main-Ding gewesen. So, ich glaube nicht, dass es so sehr auf dieses Analoge gegangen wäre. So, weil dieses Auto versucht ja im Interieur quasi analoge Dinge digital etwas aufzuwerten, aber es soll irgendwie schon noch so einen analogen Touch haben. Und ich glaube, das hätte Apple nicht gemacht.
Apple wäre noch digitaler auf jeden Fall gegangen. Auch ein fetter Tachoscreen, nicht so drei einzelne Tachos, sondern schön groß, dass da auch Apple Maps drauf angezeigt werden kann und so weiter. Ne?
Das hätte ja auch schon mal ultra viel Geld eingespart. Das wäre ja viel günstiger gewesen als diese ganzen Hokuspokus-Ebenen mit OLED und Lupe und dies und das. Aber das ist irgendwie aber auch das Geile an diesem Auto, muss ich sagen. Finde ich irgendwie auch geiler, als da jetzt so ein modernes CarPlay-Ding zu haben, weil es ist irgendwie besonders, ne? Also für dieses Fahrzeug.
Ja. Ich muss auch sagen, das Interieur, da hatten wir ja auch schon vor Monaten, als das vorgestellt wurde, drüber gequatscht, bin ich nach wie vor großer Fan. Also losgelöst von dem, wie das Auto jetzt von außen aussieht, glaube ich, dass es ein Ort ist, so wenn du drin sitzt in diesem Auto, dass es sehr viel Spaß macht und vor allem auch durch etwas Spaß bringt, was du nicht unbedingt spüren kannst, wenn du nur die Videos dazu anschaust. Weil ich glaube, diese extrem hochwertige Haptik, dass dieses Lenkrad so ein kompletter Alurahmen ist und diese ganzen Glaselemente und so weiter, wie sich dann da das Licht drin bricht und so. Diese Qualität, in der das gemacht ist, das kannst du, glaube ich, erst so richtig spüren, wenn du davor sitzt, wenn du es in den Händen hältst. Auch wenn du diese Schalter bewegst und die rasten richtig sauber ein, so. Ich hatte einen Kommentar von jemandem gesehen, der meinte so, ja, ist es jetzt schon das Besondere, dass wir loben müssen, dass es Knöpfe hat. Das hat ja nicht einfach nur Knöpfe, der Luce. Der hat ja wirklich krasse Knöpfe. Der hat ja Johnny Ive-Knöpfe voll aus einem Stück Aluminium wieder rausgefräst und mit harter Haptik und Knack. Und ich glaube, dass es schon krass ist, wenn du das in den Händen hältst und wenn du das fühlst.
Ich glaube auch.
Und ich glaube, dass das der große Unterschied halt, wie gesagt, auch zu diesem AMG ist, über den ich so gerantet habe letzte Woche. Weil es haben auch ganz viele Leute in die Kommentare geschrieben, oh Junge, die Jungs regen sich so auf über den AMG oder Felix regt sich so auf über den AMG, er weiß ja noch gar nicht, wie scheiße der Luce geworden ist. Und ich möchte es wirklich, wirklich deutlich machen, so weil ich finde, das ist echt der Knackpunkt. Das große Ding an diesem Luce ist, auch wenn er nicht das ist, was viele Leute wollten, dass er ist, ist dieses Auto trotzdem das, was es sein möchte. Und es ist ein zusammenhängender Gedanke. Dieses ganze Fahrzeug so, das verfolgt sein eigenes Ziel und es macht es konsequent. Und es versteckt sich auch nicht davor, dass es das ist, was es halt ist. Und während AMG zum Beispiel jetzt für den Motorsound sich dazu entschlossen hat, Lautsprecher einzubauen, die den aufgenommenen Sound eines V8-Motors, der ja überhaupt nicht in diesem Auto drin ist, über Lautsprecher ausspielen, da kannst du halt dieses Verbrennerfeeling simulieren, aber das ist nicht authentisch. Es ist trotzdem, selbst wenn die Simulation extrem gut gemacht ist und du da drin sitzt und sagst, wow, das fühlt sich echt an wie ein Verbrenner, alleine der Fakt, dass du weißt, dass es kein Verbrenner ist, raubt dem Spektakel seine Authentizität. Und der Luce ist aber authentisch und der Sound ist ein richtig gutes Beispiel, wo sie das zum Beispiel auch mit reingebracht haben. Denn der Luce macht keinen synthetisch aufgenommenen Sound, wenn du in den Sportmodus gehst, sondern Ferrari hat so eine Taktik entwickelt, dass sie so Accelerometer, also quasi die Beschleunigungssensoren, die auch dann messen können, wie du dein Handy hältst und so, haben die hochsensible Sensoren in die Elektromotoren mit reingepackt und die können diese ganz feinen Vibrationen, die in diesem Motor entstehen, auf eine ähnliche Art und Weise aufnehmen, wie auch bei einer E-Gitarre der Pickup die Schwingungen der Saite aufnimmt. Und dieser Ton wird dann live verstärkt im Innenraum abgespielt. Das ist aber nicht irgendwie dann, ne, wir versuchen einen V12-Sound von einem 12-Zylindri irgendwie im Luce abzuspielen, sondern es ist authentisch in jedem Moment live aufgenommen, der Sound, den dein Elektromotor wirklich macht, nur halt eben viel lauter. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, der Elektromotor ist aber eigentlich ganz leise und alleine der Fakt, dass du das so verstärken musst, das zeigt ja auch wieder, dass es voll künstlich ist. Mit demselben Argument könntest du sagen, AC/DC ist nicht echt, weil wenn die auf E-Gitarren spielen, die wären ja ganz leise, wenn die da keinen Verstärker anschließen. Nee, das ist ja trotzdem authentisch, das ist ja trotzdem, der Ursprung des Klangs ist trotzdem echt und ich glaube, das macht einen riesigen Unterschied.
Ja, ist so. Naja, aber ich glaube, was ich mir gut vorstellen könnte, was im Apple Car am Start gewesen wäre, wäre dieses Schlüsselmechanismus mit dem iPhone dann aber. Dass du so ein Fach für dein iPhone hast und dann floppst du das iPhone so rein und dann geht das Auto an. Das ist eigentlich der No-Brainer gewesen, oder? Also das.
Ja, total. Diese ganze Integration, also der Luce, der verweigert ja regelrecht die Zusammenarbeit mit anderer Technik. Der hat ja nicht mal einen Handyhalter oder so, wo du irgendwie.
Finde ich für den Luce auch geil, aber so als Apple Car wäre das natürlich schon ja, so ja. Das iPhone halt wirklich wie so, also wenn es so ein Podest für das iPhone gegeben hätte, du packst es da so drauf, dann macht es so flupp und dann geht dein Auto an.
Ja.
Übel geil.
Nee, der Lucia möchte, dass wenn du in das Auto einsteigst und drin sitzt und deine Hände an das Lenkrad legst, dass du dich ab diesem Moment gefälligst aufs Fahren konzentrierst und dass das Fahren selbst dann auch ein Erlebnis ist. Aber nicht ein Erlebnis, das versucht zu simulieren, wie es bisher war, ein Ferrari zu fahren, sondern ein komplett neu gedachtes Erlebnis, wie könnte ein ehrliches Elektroauto die Dinge, die in einem Elektroauto passieren, an den Fahrer kommunizieren. Und das machen die über diese Schaltpedals, das machen die über die ganzen haptischen Knöpfe, das machen die über diesen Launch-Control-Hebel, den man zieht, und das machen die auch über den Sound. Und du sollst halt einfach da drin sitzen und es dann voll genießen und dann nicht irgendwie nebenbei auf dem dicken Screen irgendwie dein Infotainment laufen lassen, sondern du sollst dich dann schon auf das Besondere konzentrieren, was dieses Fahrzeug ausmacht. Und ich glaube, auch wenn das Design von außen jetzt nicht ganz so angekommen ist, wie sich das Ferrari vielleicht auch selber erhofft hätte, glaube ich, dass dieses Auto noch eine Chance hat, trotzdem auf dieser Ebene zu überzeugen. Und ich glaube auch, dass es noch mal etwas anders wirken wird, wenn du vor diesem Auto stehst, im Vergleich zu, wenn du jetzt diese ganzen Bilder siehst und wenn auch erstmal dieser Schock verflogen ist von, okay, der Lucia ist nicht das geworden, was ich wollte, was der Lucia wird. Weil dazu habe ich hier auch noch mal ein paar weitere Bilder, die ich zeigen kann. Hier zum Beispiel mal das Lucia-Design-Konzept als Sportwagen, wenn es jetzt so ein Zweisitzer-Ferrari geworden wäre. Da hätte man mit einem ähnlichen Ansatz ein wirklich hübsches Auto machen können, meiner Meinung nach. Also ich glaube, das hätte niemanden so doll aufgeregt. So, ja, da sieht man auch mal den echten Lucia dann neben dem Designkonzept. Das ist einfach, der ist dann einfach noch mal ein bisschen flacher. So, der Lucia ist ja auch groß. Es ist so ein fettes Auto geworden. Es ist ja eigentlich ein SUV und ich mag SUVs sowieso nicht, deswegen.
Ja, aber ja, ich finde, dafür, dass ein SUV ist, so viel siehst du davon nicht.
Ja, er wirkt halt so blobbig. Es ist halt so ein Blob. So, wenn du halt so ein flaches Auto machst, dann hat es trotzdem noch irgendwie, selbst wenn es minimalistisch ist, wenn es keine krassen Kanten hat oder so, wirkt es trotzdem noch dynamisch. Und der Lucia wirkt halt, also es gibt viele, viele Dinge, mit denen man das Design beschreiben kann, aber dynamisch ist es überhaupt nicht. Es gibt keine Linien oder so, die dein Auge führen, die irgendwie suggerieren, dass dieses Fahrzeug sich krass schnell bewegen kann oder so, sondern das Auto sieht einfach aus wie so ein Stein in einem Fluss, wo schon 100 Jahre lang das Wasser dran vorbeigerauscht ist und den Stein immer runder und noch runder gemacht hat. So sieht er aus. Und das ist halt nicht
exciting. Der Fels in der Brandung.
Der Fels in der Brandung. Ja, aber ganz stumpfer Fels, richtig rund gelutscht. Und es gibt auch so ein paar Sachen an diesem Design, die sind einfach mega weird, wie diese Scheibenwischer, die einfach nicht mittig irgendwie unter der Scheibe liegen, so wie man es normalerweise erwarten würde von jedem Auto. Nein, die sind so an der Seite, gehen die hoch, um für den Wind, für die Luft mehr Platz zu machen, damit die da einmal schön vorne unter diesem halben Flügel reingezogen werden kann und dann über das Auto flüssig hinwegstreicht. Und ich finde, es sieht seltsam aus mit diesen Scheibenwischern. Das ist ganz klar, dass das aneckt. Und ich hatte hier auch so ein paar Bilder, wo die Scheibenwischer einfach mal weg waren. Und da hat man schon direkt krass gesehen, was das für ein Unterschied macht. Wo ist es jetzt hin? Hier. Da ist das Bild. Einmal groß ziehen. So. Ja, einfach mal ein bisschen flacher und Scheibenwischer unten. Und zack. Deutlich hübscher. Aber gut. Ja, was wäre, wenn, was hätte, wäre, könnte, da brauchen wir eigentlich gar nicht weiter drüber reden, weil es ist jetzt, so ist es aber nicht geworden, ne? Es ist so geworden. Wir haben jetzt einen Ferrari Prius.
Ja, haben wir eigentlich mal darüber gesprochen, wie schnell der lädt oder sowas?
Nein, und das Ding ist, das wissen wir
alle
auch noch
gar nicht.
Alle
regen sich nur über das Design auf. So.
Ja, und ich glaube, das ist auch bewusst. Also es ist ja nicht untypisch in der Autowelt, dass du so einen Launch über längere Zeit ziehst, dass es nicht so diesen einen Moment gibt, wo das Auto als Ganzes vorgestellt wird und fertig, sondern es gibt oft eine Konzeptphase, dann wird das Auto getarnt, gezeigt, dann ne, und so weiter und so fort. Und bei Ferrari war es jetzt so, dass sie erst das Interieur gezeigt haben separat, jetzt haben sie das Exterieur gezeigt und als nächster Schritt kommt dann das Fahren. Und ich glaube, da werden wir dann auch die restlichen technischen Details erfahren, weil die Details, die bisher klar sind, sind jetzt gar nicht mal so beeindruckend, ne? Also 1000 PS klingt immer viel, aber 1000 PS ist für ein Fahrzeug, das an jedem Rad einen Motor hat, erstaunlich wenig und ein Ferrari ist und 600.000 kostet. Also, ne, da gibt's andere Kandidaten, die eher so 1500, 2000 PS in die Richtung gehen. Hätte dieses Auto das jetzt gebraucht? Ich glaube nicht, weil der Anspruch von dem Fahrzeug eben nicht ist, das neue Hypercar zu sein, sondern dieser relaxte Daily Driver, den du so zusätzlich zu einem Sportwagen hast. Also es soll gar nicht irgendwie deinen 812 Superfast oder so ersetzen, sondern es soll so nebenbei genutzt werden können.
Ja,
ganz ganz relaxed für den Alltag. Den, ja, ist natürlich krass. 600k für einen Daily, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist eine ganz, ganz kleine Zielgruppe, auf die das so zutreffen kann. Aber ich glaube, das ist die Zielgruppe, die die Ferrari erreichen möchte. Das ist nicht das, der Luce ist nicht das Auto, was du dir als Sammlerstück in die Garage stellst und nie auch nur einen einzigen Kilometer drauf fährst, weil dann würde ja der Sammlerwert runtergehen. Sondern das ist wirklich ein Auto, das dafür gemacht wurde, im Alltag benutzt werden zu können. Und dort dann auch wirklich bequem und luxuriös und so weiter zu sein. Und das ist auch der Grund, warum es aber auch so aneckt, weil das ja eigentlich überhaupt nicht das ist, wofür Ferrari steht. Ich hatte auch ein Video gesehen, großartiges Zitat da drin von Design, boah, wie heißt es, jetzt muss ich gerade nochmal raus, jetzt will ich den Kanal nicht falsch zitieren, Design Theory heißen die. Und er hat gesagt, ein Ferrari löst keine Probleme, ein Ferrari ist ein Problem. Das ist die Philosophie eigentlich. Und Johnny Ive setzt sich aber hin in einem Interview mit Chloe und erklärt ihr, wie jedes Detail, was sie für dieses Auto entwickelt haben, darauf ausgelegt ist, den alltäglichen Umgang damit ganz easy und entspannt zu machen. Probleme auf eine neue Art und Weise zu lösen. Aber ja, das ist halt einfach nicht Classic Ferrari. Sondern eher Classic Tesla. Es ist halt ein Ferrari Tesla irgendwo.
Meinst du, Johnny Ive fährt den jetzt privat?
Ja.
Ja, macht schon Sinn, ne?
Ja. Vor allem hat Johnny Ive ja auch viele Ferraris. So ist es ja nicht. Der ist ja leidenschaftlicher Ferrari-Sammler und Enthusiast. Aber das ist eben erst genau in dieser Situation eigentlich, wo du dann am Wochenende deinen besonderen Ferrari rausholst und vielleicht auch jedes Wochenende einen anderen. Aber wenn du einfach nur zu Whole Foods fahren willst, um ein bisschen neues Toastbrot zu kaufen, dann nimmt er dann seinen Luce, glaube ich.
Ja, voll. Der löst einfach Probleme für die Reichen. Dieses Auto.
Ja. Na gut. Na gut.
Liegt dir noch was auf dem Herzen zum Luce? Luce. Wie wird es auch ausgesprochen?
Luce.
Ja, Luce.
Glaube ich. Ferrari Luce. Ja, ich finde es krass, dass der Aktienkurs so heftig eingebrochen ist. Das letzte Mal, wo ich geschaut habe, 8% im Minus, was extrem krass ist. Also man muss wirklich sagen, das Internet hat gnadenlos auf dieses Fahrzeug reagiert. Das hat man so noch nie vorher gesehen. Also selbst der Cybertruck, ne, der ja von vielen komplett lächerlich gemacht wurde, als der vorgestellt wurde, haben wir so viele Witze und Memes und so viele fanden den so hässlich und scheiße. Aber es gab immer diese Gruppe, die den auch gut fand, bis dann natürlich alles Weitere passiert ist, was halt so passiert ist. Ne? Aber zu dem Zeitpunkt, wo das Auto vorgestellt wurde und man nur das Design von dem Cybertruck gesehen hat, gab es viele Hater, aber es gab auch einige, die gesagt haben, das ist zwar sehr anders, aber irgendwie cool. So, super edgy, egal, ich bestell mal einen vor. Da gab es ja ohne Ende auch Vorbestellungen, weil der dann preislich auch attraktiv war und so weiter, zumindest in der Fantasie, bis dann die Realität auch ein Wörtchen mitzureden hatte. Aber so, bei dem Luce ist es nicht so. Es gibt, also diese Gruppe, die den okay findet, ist so klein. Das finde ich echt faszinierend.
Das ist wirklich wild. Also, dass der Aktienkurs runtergeht, ist natürlich echt crazy, ne? 8%, ja. Das ist wirklich viel für ein neues, neu vorgestelltes Auto.
Ja, und Ferrari lebt ja auch viel von seiner Reputation. Also die verkaufen ja auch nicht nur Autos, sondern auch Merchandise ohne Ende, Lizenzrechte, so riesige Sponsoren-Business in der Formel 1 und so weiter. Also das hat viele Arten und Weisen, wie die Geld verdienen, hat was mit ihrem Status zu tun. Und der Luce hat jetzt mit seinem Design-Reveal hart an diesem Status genagt.
Ja, ganz, wobei ganz man sagen muss, beim Aktienkurs, eigentlich ist er immer noch höher als vor einem Monat. Also, das hat sich halt vor dem Launch hat sich ziemlich aufgebauscht und wurde dann sehr enttäuscht, sagen wir mal so.
Das ist aber es ist interessant, weil das könnte man ja auch so interpretieren, dass die Leute durchaus Hoffnung hatten in das Auto, die dann halt enttäuscht wurden.
Natürlich, in das Auto wurde ja mega viel Hoffnung gesteckt. Also das Interieur war ja auch übel sick. Mhm. Ne? Und dann waren alle so gespannt, so ja, wie sieht es jetzt von außen aus? Ist ja klar. Ja. Ach krass. Ja gut, wir werden sehen, wie es Ferrari damit ergeht. Vielleicht können die ja noch krasse Specs dann irgendwie beim Laden oder so aus dem Hütchen zaubern.
Also die Reichweite war schon mal nicht so beeindruckend. Es war irgendwie so etwas über 500 Kilometer WLTP. Bei einem 120 Kilowattstunden Akku, aua, hängt aber wohl auch viel mit den riesigen Rädern zusammen, die da dran geklatscht haben. Aber das ist halt auch so, ne, ganz viele Leute, die gesagt haben, warum muss denn dieses Auto so ultra aerodynamisch sein? Können wir nicht irgendwas machen, was so ein bisschen mehr aneckt? Was sind schon ein paar Luftverwirbelungen, wenn wir dafür so ein Handy auf Rädern angucken müssen, statt irgendwas...
Einfach elektrische halt G-Klasse.
Ja, die ist natürlich... Das muss sich ja gar nicht so krass... im Widerspruch stehen, ne? Wenn du dir so ein Auto anschaust wie so ein Puro Sangue, der ist ja nicht krass unaerodynamisch. Also so eine Art von Design hätten die ja auch machen können für das Auto, ohne extrem viel CW-Wert einbüßen zu müssen, zumal der CW-Wert vom Luce auch nicht so gut ist. Was man bei dem Design anders erwarten würde, aber ist halt nicht.
Ah ja, ah ja.
Ja.
Aber in einer Welt, wo es eine elektrische G-Klasse gibt, dann kann es auch einen nicht aerodynamischen Ferrari geben.
Ja. Aber die elektrische G-Klasse verkauft sich halt nicht. Das ist halt das Problem. So, die ist zu teuer und die will auch irgendwie niemand haben. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass halt die Leute, die klassischerweise eine G-Klasse kaufen, halt mit dem Elektrokonzept nicht so anfangen können. Und vielleicht ist es ja sogar genial gewesen von Ferrari, zu sagen, wir wissen ganz genau, dass wir mit einem elektrischen Ferrari unsere Standardzielgruppe nicht glücklich machen können, egal wie gut der ist. Also versuchen wir nicht etwas zu machen, das ein bestimmtes Fahrzeug in unserem Lineup ersetzt, sondern wir versuchen bewusst etwas zu machen, was in keinster Art und Weise als Nachfolger oder Ersatz für das, was wir bisher gemacht haben, missverstanden werden kann. Sondern dieses Fahrzeug ist ganz eindeutig eine neue Idee, ein neues Produkt, das wir aufmachen, das einen anderen Zweck erfüllt. Das nicht dieser klassische Zweisitzer-Sportwagen ist, mit dem du auf die Rennstrecke gehst, sondern was eigentlich dieses entspannte Alltagsauto ist, wo viel reinpasst, viele Menschen reinpassen und auch viel Gepäck reinpasst, aber halt trotzdem was echt Besonderes ist. Mit einem einzigartigen Design, was jetzt von außen gut oder schlecht sein kann, aber von innen, ne, ist auf jeden Fall sehr einzigartig, das Jonny Ive-Auto, sowas hat kein anderes Fahrzeug funktioniert so, das ist besonders, das ist anders. Und ich glaube, damit, mit diesem Grundgedanken, können sie schon viele Leute erreichen. Die Frage ist, erreichen sie diese Leute jetzt noch, nachdem es diesen krassen Backlash gab? Oder trauen sich selbst die Leute, die nach einer Probefahrt sagen, boah, ehrlich gesagt, eigentlich wäre es ja schon als Ergänzung zu meinen drei anderen Ferraris. Ob die dann so abgeschreckt sind von dieser negativen Resonanz, dass sie sagen, ich traue mich nicht, den zu kaufen. Meine Freunde machen sich ja alle lustig über mich, wenn ich mit dem um die Ecke komme.
Obwohl, ich finde, es ist schon fast wieder ein Statement, sich den zu holen. So, wenn das so viele Scheiße finden, irgendwie so, wisst ihr was, ich kaufe mir den. Es ist einfach ein Statement. Aber weißt du, was auch ein Statement ist? Ich gucke gerade die elektrische G-Klasse, die hat auch 120 Kilowattstunden Akku. Und die schafft auch fast 500 Kilometer. WLTP. Wie kann das sein? Wie kann das sein?
Hä? Das frage ich mich aber wirklich schon die ganze Zeit. Also die Räder sind die einzige Erklärung, die ich dafür habe. Die Räder sind
also
die einzige Erklärung.
Die elektrische G-Klasse hat jetzt auch keine kleinen Räder.
Weil der hat irgendwie 24 Zoll auf der Hinterachse oder so, der Luce. Und der hat ja vor allem auch diese, wenn ich jetzt mal hier in den Konfigurator reingehe, der hat diese unglaublich schwer aussehenden Aerofelgen, diese Dinger hier, diese Turbinenteile. Und also, ich muss auch sagen, übrigens, dieser gelbe Speck, den fand ich am allermutigsten. Das sieht gar nicht aus mit den Rädern. Dass sie da gesagt haben, ja, okay, komm, scheiß drauf, den packen wir. Stellen wir mal so vor, fand ich schon krass mutig. Es gibt schon Specs, die besser aussehen. Also der hier zum Beispiel.
Also der, die G-Klasse hat 18 Zoll Felgen drauf.
Ja, ja, genau. Dann ist das vielleicht teilweise mit dafür verantwortlich. Aber ich bin wirklich ultra gespannt, den mal in echt sehen zu können. Hoffentlich irgendwann, irgendwo. Vielleicht kommt ja irgendein superreicher mal mit dem Teil aufs Electrified Horizon, das wär geil. Da würden auf jeden Fall alle drumrum stehen und sich dann das Maul zerreißen. Und vielleicht ist es ja genau das, was du
das
willst,
ist vielleicht echt genau,
wenn du 600.000
so
ausgibst. Niemand ja guckt weg.
Also, was sie geschafft haben, ist auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit auf dieses Fahrzeug ziehen, weil ich habe bisher noch keinen Ferrari-Launch so aufmerksam beobachtet. Das haben sie ja wirklich schon mal geschafft. Das muss man schon denen irgendwo auch positiv anrechnen. Also ich habe noch von keinem anderen Ferrari-Launch so viel gehört wie von diesen. Also das ist wirklich krass.
Was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, dass sie dieses Design mit Absicht so unaufregend, so Honda-Kia-mäßig gestaltet haben, dass es eben nicht deinen anderen Ferraris die Show stiehlt. Also, dass es wirklich so ganz doll das Statement ist, nee, das ist nicht der Star der Show, sondern der Supporting Act. Aber 600.000 Euro für einen Support Act ist halt schon auch, ist halt krass. Ist schon krass. Na gut.
Ja, also, jedem das Seine, ne? So ist das. Ach ja. Guck mal, die G-Klasse elektrisch gibt's auch in der AMG-Line.
Hat die da dann auch einen Fake V8-Sound, oder?
Ja, warte, ich finde, das wäre mal interessant zu wissen. Steht jetzt hier auf jeden Fall nicht. Aber 20 Zoll Felgen dann.
Ein Detail wollte ich noch mit euch und auch mit, warte, das muss ich jetzt hier erstmal. Das ist doch alles scheiße hier, wie das funktioniert. So, das mache ich jetzt hier auf. Jetzt kann ich das mit Julian teilen. Fenster. Wieso kann man nicht einfach den ganzen Bildschirm teilen in FaceTime? Das checke ich nicht. Egal. So, du siehst dieses Bild von dem Auto. Zwei Menschen, die vor dem Luce stehen, ne?
Mhm.
Achten Sie bitte einmal auf hier das vorne. Das Kennzeichen.
Das wollte ich sowieso noch sagen. Das ist in keinem Bild ist ein Kennzeichen drin, ne?
Ja, als ich das gesehen habe, bin ich komplett vom Glauben abgefallen. Leute, das Kennzeichen vom Ferrari Luce kommt auf so einen Halter, der genau in diese Öffnung reingeschraubt wird, wo die Luft eigentlich einfließen soll, unter diesem Bogen vorne, zwischen den Scheinwerfern quasi. Und blockiert dann den halben Lufteinlass. Also da hat jemand wirklich beim Design vom Auto überhaupt nicht darüber nachgedacht, was eigentlich mit dem Nummernschild ist. Weil tiefer kann es auch nicht, weil unterhalb von diesem Nummernschild ist die Kühlung.
Ja,
und
weißt
also
du, warum,
der Lufteinlass,
Felix?
Wo die, warum?
Weil der Designer in fucking Kalifornien lebt.
Das ist es! Der muss nämlich vorne kein Nummernschild dran haben. Der macht hinten eins dran und sagt, passt jetzt.
Ist so, oder?
Ja. Damn. Scheiß Johnny Ive, echt jetzt. Denk doch mal an uns Europäer.
Das sieht richtig reingefotoshoppt aus. Das sieht richtig surreal aus, wie dieses Nummernschild da dran klebt. Junge.
Naja. Aber ich finde,
da ist ja noch nicht mal, da ist nicht mal ein Nummernschild drauf, das ist nur eine schwarze Platte und das sieht schon kacke aus.
Ja. Aber ich finde, was man auf diesem Bild auch recht gut sieht, ist, wie klein das Auto eigentlich ist im Vergleich zu Menschen. Ich bin da wirklich sehr gespannt, wenn du davor stehst, so aus Augenhöhe auf das Fahrzeug schaust, wie da dann die Proportionen wirken.
Aber gut, das ist auch von unten fotografiert, ne? Also es ist ein bisschen.
Ja, das auch.
Könnte ein bisschen, aber ja. Ich glaube, ganz so klein wird er jetzt nicht sein.
Ja, und das hier ist es halt auch noch komplett. Das ist so, wenn die eines Tages diese Designsprache weiterdenken von dem Luce und mal richtige Sportwagen rausbringen, auch mit Verbrenner gerne, die sich an diesem Design orientieren, dann haben wir echt eine Chance, dass es dann alles zusammen wieder harmonisch aussieht. Und vielleicht wird es dann sehr gut altern. Also ich persönlich habe immer die Ansicht, dass Designs, die ehrlich sind, die wissen, was sie sein wollen, so die durchdacht sind von vorne bis hinten, dass die mit der Zeit besser altern als Sachen, die einem aktuellen Zeitgeist einfach irgendwie versucht haben, hinterherzurennen. Und ich kann mir vorstellen, dass man in Zukunft vielleicht etwas freundlicher auf den Luce blicken wird als aktuell. Aber das wird nur die Zeit zeigen. Vielleicht sagen wir aber auch in 10 Jahren noch, Digga, das war es echt einfach gar nicht.
Oder der war seiner Zeit voraus. Dann sehen alle Autos so aus.
Ja. Ja, sehen ja jetzt schon alle Autos so aus. Das ist ja das Ding. So, dass eigentlich
nee, aber ist ein Ferrari. Dieses eingepackte Ding da, das ist schon neu.
Krass. Dass du mal sagst, dass ein Design anders ist. Während ich sage, es ist gleich.
Nee, ich sage immer das, was neu, du ja, nicht sagst. Du weißt doch. Das ist das Konzept.
Aber du hast mich schon direkt überzeugt. Ja, es ist neu. Es ist definitiv neu irgendwo. Und vielleicht wird man das mehr wertschätzen wissen in Zukunft. Aber ich glaube, Ferrari muss auch demonstrieren, dass der Luce jetzt nicht ihre Vision für die ganze Firma für die Zukunft ist, sondern dass die Vision vom Luce eine Vision für den Luce ist und vielleicht auch für den Nachfolger vom Luce, aber dass sich das nicht auf die anderen Fahrzeuge von ihnen auswirkt. Und ich glaube, es war auch ein smarter Move von ihnen, erst den Puro Sangue rauszubringen, fetter SUV mit V12-Motor, weil der ja quasi sagt, ey, wenn du einen Daily, in Anführungsstrichen, Ferrari haben willst, wo ein bisschen mehr Platz drin ist, kannst du auch mit V12 haben, geht, wenn es dir wichtig ist, in Ordnung, kannst aber auch einen Luce nehmen, wie du willst. Und es haben ja auch viele spekuliert, dass man dann Luce kaufen muss, wenn man irgendwie eine Kaufberechtigung für einen krasseren Ferrari bekommen möchte. Aber da hat Ferrari bereits dementiert. Haben sie gesagt, wir werden niemanden dazu zwingen, einen Luce zu kaufen, wenn er eigentlich nur Verbrenner-Ferraris haben möchte.
Das wäre auch echt ein wildes Konzept.
Naja, das Konzept hat Ferrari ja schon. Nur halt ohne Elektro. Also das ist ja schon jetzt bei Ferrari so, dass wenn du die exklusiveren Modelle haben möchtest, dass du eine gewisse Anzahl an weniger exklusiven Fahrzeugen zumindest dir nahegelegt wird, dass deine Chancen steigen auf so ein besonderes Fahrzeug, wenn du ein echter Ferrari-Collector bist, der wirklich alle Modelle sammelt. Ja. Auch die Einstiegsmodelle.
Ist ja klar, irgendwo die riesige Mansion mit den 4 Garagen muss ja auch irgendwie gefüllt werden. Ist ja klar. Aber gut, würde ich sagen, haken wir das Ferrari-Thema ab.
Letzt du, Alter, schon fast eine Stunde gequatscht nur über den Ferrari. Aber ja, so, erstes Thema die Woche durch, zweites Thema. Was ging die Woche?
Nein, Digga, jetzt wird direkt abgehoben zum Starship. Okay.
Ja, die Woche ist bei mir eh nichts passiert.
Das ging ja auf die Woche. Es war ja diese Woche der Starship-Launch. Erstmal nach der letzten Crewcast-Aufzeichnung habe ich noch irgendwie mitten in der Nacht im Livestream gehangen, weil du da noch sagtest, so gleich startet das Starship.
Ich habe mich so verarscht gefühlt, weil ich so mal im Crewcast noch erzählt habe, demnächst startet Starship. Dann drücken wir auf Aufnahme, Stopp und plötzlich wird mir der Stream angezeigt. Ich so, wie, demnächst ist jetzt sogar noch vor Upload der Episode super.
Ja, so. Und da war ich so im Stream, habe dann gewartet, aber da hatten die technische Probleme und dann ist das Starship an dem Tag doch nicht gestartet. Immerhin war Nicki Minaj da, so ganz random auf einmal im Stream. So, auf jeden Fall hat das nicht hingehauen und dann haben sie es einen Tag später nochmal probiert. Und da hat es dann geklappt, das Starship V3 ist dann jetzt in die Lüfte emporgestiegen. Allerdings auch mit ein paar Problemen. Denn, wie heißt es nochmal, diese erste Stufe, die abgedroppt wird? Ich glaube irgendwie der erste. Ja, dieser fette Booster, der auf jeden Fall wieder landen soll und auch wiederverwertet wird. Der hat nicht landen können und ist einfach richtig heftig in den Ozean geballert. Also da hat es nicht funktioniert, den zu landen. Tatsächlich
Super Heavy Booster heißt der. Aber soweit ich bin jetzt nicht super informiert, weil was ging die Woche? Bei mir war die Family krank und ich musste leider mich viel um kranke Kinder kümmern. Deswegen habe ich Starship Launch nicht so aktiv verfolgt. Aber ich meine, dass das Ziel gar nicht war, den zu landen. Sondern der sollte ins Wasser fallen, weil die das in mehreren Stufen testen wollen. Das ist ja ein komplett neuer Booster und ein komplett neuer Turm. Und jetzt wollen halt erstmal starten und Booster fangen mit diesen Greifarmen. Das passiert dann beim nächsten Versuch.
Also es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall, wird es als Unfall deklariert und die haben jetzt auch erstmal tatsächlich ein Startverbot, bis geklärt wurde, was das Problem ist. Also vielleicht wollten sie den nicht wiederverwerten, aber ich denke, sie wollten schon eine sanfte Landung oder irgendwie sowas machen.
Mhm. Ja, das kann sein, dass es halt, dass der Unfall war, dass es so in die Luft gegangen ist, das Teil, aber es war so oder so eigentlich nicht der Plan, das richtig zu landen, das Ding.
Ja, genau. Also das ist schon mal nicht 100% smooth gelaufen. Allerdings ist das Starship an sich, hat alles geklappt. Die sind auf jeden Fall, konnten ihre Mission durchführen. Und dann war ja das Spannende, und das hat mich auch so gehuckt, ich wollte unbedingt diese Aufnahme sehen, weil die jetzt ja quasi einen Satelliten gedroppt haben, in die Atmosphäre, der eine Kamera hat und zum ersten Mal einen wirklich echten Shot machen konnte von dem Starship selbst, wie es im All halt fliegt. Oder im All war es ja gar nicht, ne? Aber ne, wie es halt ein Shot einfach von diesem Starship anfertigt, wie es halt in Action ist. Und ja, das Erste, was da passiert ist, ist halt, dass man gesehen hat, wie dann halt quasi dieser kleine Satellit rausgeschossen wurde. Ich glaube, da hast du jetzt auch gleich hier die Aufnahme, da sieht man das nämlich. Da ist der ganze Stack schon leer, die haben nämlich mehrere davon, aber hauptsächlich Dummies oder nur Dummies, bis auf die Kamera, rausgeballert. Und jetzt gleich seht ihr, wie da direkt das Licht angeht, weil das hat quasi so ein Flutlicht, damit man das Starship dann überhaupt sieht. Warte, gleich wird's rausgeballert.
Ja, so auf den letzten Metern hängt der Kamerasatellit noch fest.
Ja, jetzt wieder rausgeschoben.
Ja, jetzt fliegt er schon und bam!
Und jetzt geht das Licht an. Das Flutlicht. Ja, ja. Also so müsst ihr euch vorstellen, das ist dann jetzt der Satellit, der da rausgeschallert wird, mit so einem richtig, also ich glaube, lange kann der nicht filmen, weil irgendwann hat er dann auch keine Energy mehr.
Ich glaube, der hat Solarpanels vielleicht auch einfach.
Aber dran. Meinst du, das reicht für
das
so ein Flutlicht?
Das ist modifizierter Starlink-Satellit, glaube ich. Aber ja, keine Ahnung. Ich bin da, wie gesagt, nicht so tief im Thema drin, gerade diese Woche leider.
Ja, genau. Und jetzt haben wir aber gleich die Aufnahme. Und die startet jetzt hier gleich. Genau, jetzt startet die. Jetzt seht ihr nämlich genau, wie das dann von dem von der Einheit aus ausgesehen hat. Jetzt wird es da so rausgeschoben. Und gleich sieht man dann, jetzt geht das Licht an. Und jetzt gleich sieht man zum ersten Mal hier das Starship von außen, wie es im wie es unterwegs ist. Das ist schon wild.
Ich sehe das gerade zum ersten Mal, ne? Also Julian hat mir vorhin den Link geschickt, weil ich, wie gesagt, diese Woche nicht so viel Zeit hatte, aber ach du Scheiße.
Da geht jetzt die Tür zu.
Ultra geil.
Ich glaube, gleich geht jetzt sieht man schon so langsam halt das ganze Ding, ne?
Ja. Das ist übrigens, das hatten wir letzte Woche, glaube ich, auch ein bisschen falsch erklärt. Es geht nicht nur darum, das Starship von außen zu filmen, weil es irgendwie optisch cool ist, sondern es geht auch darum, eine Inspektion vom Hitzeschutz durchführen zu können. Also du kannst dann mit diesem Satellit quasi um Starship drumherum fliegen und gucken, ob auch alle Teilchen noch dran sind. Ja, gab ja in der Geschichte der Raumfahrt schon häufiger Beispiele, wo ein defektes Hitzeschutzschild dann leider auch Leben gekostet hat. Dementsprechend sehr wichtige Aufgabe, das von außen inspizieren zu können.
Ich finde es halt einfach krass, wenn man jetzt hier nochmal reinschaut, wie du einfach überhaupt gar kein Gefühl dafür hast, dass sich dieses Objekt gerade bewegt. Das ist einfach so, als ob das so komplett still schwebt, so, ne? Aber dass sich das gerade mit einer gewissen Geschwindigkeit irgendwie bewegt, das ist, kann man irgendwie gar nicht realisieren, so, ne? Das ist
ja, vor allem Die Kamera, diese Kamerasatellit und Starship bewegen sich ja beide gleichzeitig ultraschnell. Hier in der Perspektive sieht man das, weil diese Wolken da unten drunter vorbeiziehen.
Ich glaube, das ist aber gerade eine Aufnahme davon, wie da was
gedroppt wird. Der Boosterland.
Ja, genau.
Keine Ahnung, gut.
Ja. Das ist jetzt nicht der, weil in der Aufnahme von dem Starship siehst du keine Wolken. Das ist.
Das kann ja auch der Winkel. Es ist ja auch wurscht. Im Endeffekt, beide sind ultraschnell. Und hier sieht man es. Das ist auf jeden Fall. Hier, oder ist es sogar Starship Reentry? Doch, das ist Starship, das geht. Alter, wie schön es aussieht, diese ganze grüne Licht, was entsteht, wenn das Hitzeschild halber abfackelt. Fucking beautiful. Aber das gucke ich mir mal noch in Ruhe an. Muss ja jetzt nicht der Podcast zu einem Reaction-Stream degradiert werden. Jetzt habt ihr mich dazu gekriegt, Leute, diese Woche mal hier Sachen einzublenden. Und das habt ihr jetzt davon.
Ja, die Audio-Zuhörer gerade so, jetzt kriegen wir gleich einen Top-Comment von den Audio-Zuhörern, dass wir mal nicht so viel einblenden sollen.
Uns lieber auf das Gespräch konzentrieren sollen, das ist doch viel wichtiger.
Ja, das stimmt schon, aber das sind zwei Sachen, die konnte man wirklich gut zeigen jetzt, ne? den Launch und halt auch einfach, also den Launch haben wir jetzt ja gar nicht gezeigt, aber die Aufnahme halt einfach von dem Starship. Ja, mal gucken, ne? Das war es eigentlich auch. Das war auch das Spannendste daran, fand ich jetzt. Also, mehr müsst ihr nicht wissen. Vorerst.
Gut. Dann können wir ja zum nächsten Thema kommen.
Da müsst ihr mehr Steam wissen, Deck. Genau.
Ja. Das Steam Deck ist back. Ich glaube, Valve hat sich sehr darüber gefreut, dass die Leute gerade vom Ferrari so abgelenkt sind. Weil der Ferrari dann den ganzen Hate abbekommt und sie so ein bisschen unterm Radar fliegen konnten.
Aber nicht beim Crewcast.
Aber nicht im Crewcast. Wir gucken ganz genau hin und haben es mitbekommen.
Und packen uns ab, ist gar kein Thema.
Oh, ich hab auch noch gar nicht geschaut, was eigentlich die deutschen. Ich habe es nur mit den amerikanischen Preisen gesehen, aber das müsste ja in Euro müsste es noch brutaler sein. Ich gehe mal auf die Steam-Webseite.
Oha, ja. 779.
Ach du Scheiße, ja. Also das Steam Deck ist zurück. Es gibt jetzt das OLED-Modell nur noch. Das LCD haben sie ja schon vor längerer Zeit gestrichen. 512 GB Steam Deck OLED kostet jetzt 779 Euro. Und die 1-Terabyte-Variante kostet 919 Euro. In Amerika zumindest waren das für die 1-Terabyte-Variante $300 mehr als vorher. Wie viel es jetzt in Euro sind im Vergleich zum Steam Deck OLED davor, weiß ich gerade nicht.
Ich meine,
genau,
das hat um die 500 gekostet, oder?
Ja, die kleinere Variante.
Ja, genau.
Also so, und dann die 1 Terabyte. Aber ja, es ist so um die 300 Euro, sage ich jetzt einfach mal. Preissteigerung. Kommt ja jetzt auch nicht auf den letzten Euro drauf an, wie genau. Es ist auf jeden Fall eine krasse Preissteigerung. Und das ist schon echt heavy. Weil man könnte jetzt auf der einen Seite sagen, ja, das Steam Deck ist zurück, aber ist es wirklich zurück? In gewisser Hinsicht ist wie so eine, also das Steam Deck, das hat ja auch viel das Steam Deck ausgemacht, dass es so verhältnismäßig bezahlbar war für das, was es ist. Auch im Vergleich zu vielen anderen Handhelds in diesem Handheld-Gaming-Bereich, so ROG Ally und hast du nicht gesehen, wo man immer sagen konnte, ja, Steam Deck ist eigentlich der beste Preis-Leistung. Weil Valve natürlich auch die Möglichkeit hat, den Preis vom Steam Deck zumindest so ein bisschen über den Steam Store dann halt auch niedrig zu halten, weil sie dann halt mit dem Verkauf der Spiele ein bisschen mehr Geld machen. Und diesen Luxus haben die anderen Hersteller nicht so. Aber ich glaube, das ist jetzt vorbei. Jetzt ist das Steam Deck einfach ein Handheld von vielen. Und Nintendo sieht plötzlich aus wie die Guten in dieser Story. Die haben den Preis von der Switch 2 nämlich auch erhöht, aber ich glaube, es waren nur so um die 50 Euro. Wenn mich nicht alles täuscht, 30 Euro, sowas um den Dreh, also
499, also 500 Euro kostet das Ding jetzt.
Die haben ja auch keinen Terabyte Speicher in dem Ding verbaut, sondern ich glaube 256 Gig. Das hilft auf jeden Fall schon mal sehr, weil Speicher und RAM ist ja das, was am meisten nach oben gegangen ist, preislich. Aber trotzdem gab es auch Statements von der Firmenleitung von Nintendo, wo die gesagt haben, wir hätten eigentlich den Preis noch höher machen müssen. Das haben sie auch schon gesagt, bevor das Steam Deck zurückkam. Sonst war das offizielle Statement dann irgendwie im Rahmen der Preiserhöhung. Wir hätten es auch noch weiter erhöhen müssen eigentlich. um unsere Gewinnmarge beizubehalten. Wir haben uns aber dazu entschieden, die Gewinnmarge einzukürzen, um die Preiserhöhung in Grenzen halten zu können. Wie groß jetzt die Gewinnmarge davor war und wie heldenhaft es jetzt von Nintendo ist, da auf die Euros zu verzichten, kann man auch drüber diskutieren. Die haben natürlich auch ein Auge darauf, dass sie mit den Spielen dann langfristig noch mehr Geld verdienen wollen. Und wenn sich niemand eine Switch 2 kauft, weil sie zu teuer ist, dann haben sie auch ein Problem. Aber ich finde schon krass, dass diese Dinge irgendwie gleichzeitig passieren. Und Nintendo, denen man die ganze Zeit gesagt hat, ihr seid viel zu teuer, viel zu teuer, viel zu teuer, kosten auf einmal nur die Hälfte von einem Steam Deck gefühlt. So, also ja. Es ist natürlich nicht die Hälfte, weil es ist 800 Euro versus 500 Euro, aber so alleine an diesem 1 Terabyte die 900 vorne dran stehen zu sehen beim Steam Deck, das schiebt dieses Gerät kategorisch in deinem Kopf einfach schon direkt woanders hin.
Aber und man muss sagen, Gerät bei Nintendo ja muss auch nur neu, bis auf den Preis.
Ja, es ist ja ein drei Jahre alte Hardware eigentlich, 4 Jahre fast at this point, oder? Wann kam das Steam Deck raus? Das muss ich jetzt kurz nachschauen. So, ja, 2022. Februar 22, jetzt über 4 Jahre alt die Hardware und erfährt so eine krasse Preiserhöhung, das ist schon heftig. Aber gut, du hast beim Steam Deck immer noch den Vorteil, dass die Spiele nicht so ultra teuer sind. So im Steam Sale und so, da kannst du dann langfristig echt sparen. Bei Nintendo, das wirst du da langfristig noch ausgenommen.
Für alle, die ein Steam Deck zu Hause haben, ist gerade so geil. Ja. Wenn ich es jetzt gebraucht verkaufe, kriege ich wahrscheinlich mehr, als ich damals bezahlt habe. So. Ja. Das ist halt schon nice. Das war meine Wertanlage. So, ne?
Ja.
Gut, kann vielleicht man bei allem ja sagen, wo viel Speicher drin war oder viel RAM.
Vielleicht ist es dem Lucha auch passiert. Johnny wollte das Apple Car machen und hat gemerkt, nee, das wird langsam so teuer, wir müssen das mit Ferrari machen, sonst roasten die Leute Apple zu hart dafür, dass das Auto so teuer ist.
Ja, ich glaube es auch.
Wegen dem ganzen RAM, den man braucht für die Tacho OLED-Screens oder so. I don't know.
Ja, gut. Aber leider irgendwie das altbewährte Muster, ne? Also seitdem die RAM-Preise hochgehen, war das ja auch irgendwo zu erwarten, dass das alles teurer wird. Weil irgendwann schlägt sich das natürlich auch in diesen Produkten irgendwie wieder oder nieder. Noch eine Sache, warum die Google Books vielleicht erfolgreich sein können, wenn die nicht so viel RAM brauchen und nicht so viel Speicher brauchen.
Oh, wenn die ganz viel Gemini haben, dann bekommen die bestimmt auch ganz viel RAM.
Ja, das Problem ist, dann musst du halt das Abo bezahlen, ne? Aber ja? Ist dann, irgendwo wird es ja immer zurückgepreist. Also obwohl, ich glaube, bei Google wird gerade auch noch ganz viel von diesen Kosten einfach geschluckt, weil sie es sich leisten können. Die so, ja, komm. Aber ja, früher oder später wird man da natürlich auch diese Preise zu spüren bekommen, denke ich.
Ja, und es sorgt auch dafür, dass viele Google-Produkte, die bisher gratis nutzbar waren, eigentlich in Zukunft so aufgebaut sind, dass du es nur gratis nutzen kannst, wenn du wirklich bereit bist, die Wacke-Variante in Kauf zu nehmen quasi. Also es ist so, wenn du die Google-Dienste in Zukunft ernsthaft nutzen willst und viel nutzen willst, brauchst du eigentlich das AI-Abo. Weil ja überall die AI drin ist, ob du willst oder nicht.
Ja, safe.
Na gut.
Das ist so. Wenn man den Crewcast richtig hören will, dann gehören aber natürlich auch die Kommentare mit dazu. Deswegen steppen wir jetzt mal zu den Kommentaren rüber. Als erstes will ich euch einfach nochmal, um Felix zu triggern, den Kommentar vorlesen, weswegen ihr jetzt hier heute auch visuell etwas erleben durftet. Von Pierre Patrick.
Alle Audiohörer freuen sich.
Ja, Audiohörer, ihr habt es Pierre zu verdanken. Da habt ihr beide riesige Kanäle und einen Cutter. Was macht's für einen Aufwand, mal ein paar Bilder einzublenden, wenn ihr über ein Thema redet? Geiz ist geil oder was? Ja. Pierre, so sieht es aus. So sieht's aus. Gut, krass. Müssen wir nicht viel zu sagen, haben wir schon am Anfang was drüber ausgelassen. Felix Krückel hat geschrieben: Ich habe dem Letzt, das Wort dem Letzt noch nie gehört. Dem Letzt.
Ja, wie demnächst, aber vor kurzem
dem,
quasi.
Demletzt, ja. Ich habe demletzt geholfen, einen Gesetzesvorschlag für das EU-Parlament auszuarbeiten. Erstmal Weird Flex. In dem es um Copyright für generative KI geht. Ich arbeite bei einer Forschungseinrichtung, eine Methode ausgearbeitet, die es erlaubt, alle Creator für ihren Content zu bezahlen, entsprechend des Mehrwerts, den der Content für die KI-Antwort geschaffen hat. Das würde unter anderem auch die Ask-YouTube-Bezahlung klar regeln und möglichst fair gestalten. Der Vorschlag ist demletzt, mit 80% vom Parlament angenommen worden und muss jetzt aber dringend von der Kommission so umgesetzt werden, dass sie ihn nicht auseinanderpflücken. Vielleicht könntet ihr mal im Crewcast darüber erzählen. Das würde sicher helfen, die Kommission auf die wichtigsten Aspekte bei der Ausarbeitung des Gesetzes zu fokussieren, wenn das mehr von gesunden Medien in differenzierter Art und Weise aufgegriffen wird. Erstmal, danke Felix, dass du glaubst, dass wenn wir hier im Crewcast darüber sprechen, das EU-Parlament nicht anders kann, als das Ganze durchzuwinken. Maßlose Überschätzung unserer Reichweite wahrscheinlich. Aber ich finde, also es wundert mich crazy, dass ich das überhaupt nicht mitbekommen habe. Ist aber auch echt ein Problem, weil das klingt ja für mich nach wirklich der Lösung für dieses große Problem, wo wir ja auch letztens drüber gesprochen haben, dass sonst irgendwie das Internet so ein bisschen daran Schaden nimmt, dass es sich ja für niemanden mehr lohnt, irgendwelche Inhalte selber als Mensch zu erstellen, wenn sich dann einfach die KI deine Ausarbeitung greift und die halt wiedergibt, ne, ohne dass man da irgendwie von profitiert. Und dementsprechend finde ich, klingt das erstmal sehr, sehr gut. Und ich habe schon so ein bisschen gedacht, habe ich das nicht sogar auch im letzten Podcast gesagt, die EU kommt dann noch. Die EU kommt dann noch um die Ecke und wird da irgendwas regeln, weil das sonst halt einfach gerade nicht so gut aussieht. Würde aber natürlich auch bedeuten, dass KI generell noch teurer wird, ne? Aber ich finde, das ist dann eine Sache, die fair ist. Und ich glaube,
ja, das ist so ein bisschen so wie zu sagen, ja gut, wir könnten natürlich Mindeststandards irgendwie für Tierschutz und solche Sachen noch verschärfen, aber das würde natürlich dafür sorgen, dass das Fleisch teurer wird.
Ja, genau.
Ja.
Das ist halt meiner Meinung nach wert, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich bin halt auch Creator, ne? Natürlich ist das für mich wert, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es viele Menschen dann vielleicht trotzdem abfuckt, wenn dann das AI-Abo nicht mehr 20 Euro im Monat kostet, sondern vielleicht irgendwann mal 40.
Ne? Leute, also, ich finde, das würde sich schon lohnen, wenn ihr für unseren Content dann bezahlt.
Genau. Das ist das Ding. Ja. Nee, ja, aber ganz ehrlich, ich finde, dass so eine Lösung, jetzt nochmal, um ein bisschen auf Felix einzugehen, dass es wirklich extrem wichtig ist. Also ich kann das ja an einem Beispiel nennen. So, dieses Jahr bin ich jetzt wieder daran, diesen übel aufwendigen Rasenmäher-Roboter-Vergleich zu shooten. Ja? Und das ist halt so eine Sache, wo ich mich dieses Jahr wirklich for real gefragt habe, lohnt sich das, diesen riesigen Aufwand auf sich zu nehmen? Man kann ja auch irgendwelche anderen Videos drehen, so die dann auch gut laufen können. So. Und es ist halt irgendwie immer so die Frage, weil das dauert irgendwie wochenlang, diesen Vergleich zu drehen. Und es sind super viele Geräte, die irgendwie, mit denen man sich auseinandersetzen muss, die man verstehen muss und die man auch unterscheiden muss. Und macht man sich irgendwie diesen Aufwand oder nicht? Ne, das ist ja irgendwie so die Frage, die man sich natürlich als Mensch stellt, weil die Zeit ist wertvoll, die man selber hat. Und wenn man dann in Zukunft irgendwie an so eine Zukunft denkt, wo dann alle einfach nur noch KI fragen, welchen Mähroboter soll ich kaufen, der scannt mein Video durch und zieht sich da die wichtigsten Infos raus, so dann denke ich mir so, ja, warum soll ich so ein Content noch machen? Ne, und deswegen ist es halt wirklich sehr wichtig, dass es dafür Lösungen gibt. Also, ja, also finde ich schon sehr, sehr valide. Deswegen hoffe ich, dass es klappt. Also wir können uns ja mal, ich glaube, ich schreibe mir das mal auf die To-Do, mich mal mit dem Gesetzesvorschlag auseinanderzusetzen. Finde ich nämlich.
Ja,
Sehr interessant.
Ich hatte schon in den Kommentaren nachgefragt, wie der genau heißt und wo man noch mehr Infos dazu bekommt. Also nur für den Fall, dass Felix das jetzt hier nicht hört im Podcast nach anderthalb Stunden Luce-Rant noch seinen Kommentar, hatte ich ihm auch schon geantwortet, dass wir da noch mehr Infos gerne hätten, weil ich finde es auch sehr
spannend. Stimmt, er hat gar nicht gesagt, wie das heißt, ne?
Ja. Und es kann, also wenn du dann bei Google eingibst, AI-Gesetzesvorschlag EU, kommen halt 10.000 Sachen. Also das ist, kannst du überhaupt nicht einschätzen, was, wie ich ihn genau Felix da jetzt mit gemeint hat. Aber gut, werden wir ja sehen. Ich habe aber gerade drüber nachgedacht, schau mal, Julian, wenn wir wirklich diese Macht haben, dass alleine das Vorlesen eines Kommentars im Crewcast dazu führen kann, dass die EU-Kommission andere Entscheidungen trifft. Da haben wir vielleicht ähnlich viel Macht, wie dieser Podcast, den OpenAI gekauft hat. Und dann können wir unsere 10.000 Hörer die Woche, können wir da mal für ein paar Millionen an irgendeinen Konzern, können ja Google mal eine Mail schreiben, wenn sie an entspannterer Regulierung in der EU für KI interessiert sind.
Genau.
Dass ihr unseren Podcast.
Und dann bekommt ihr auch Bilder eingeblendet in jedem Podcast.
Dann holen wir uns 5 Mitarbeiter nur für die Bilder. Kriegt ihr alles.
Ganz genau.
Wir machen dann 2 Episoden jede Woche: eine Bilder-Episode und eine Audio-Episode. Und die sind dann auch unterschiedlich moderiert, damit das. Na, ist egal. So. KI generiert die alternative Version. So, nächster Kommentar, der aber zum selben Thema noch ist. Von Marlon hat geschrieben, zum Thema Content wird durch Gemini überflüssig. Ich denke, dass die KI nur die Zuschauer bedienen wird, die sich nur informieren, weil sie sich zum Beispiel ein neues iPhone kaufen müssen. Für Leute wie mich, die sowieso wissen wollen, was in der Technikwelt gerade passiert, kommt da ja noch dazu, dass ich die Argumentation hören möchte und das für mich Unterhaltung ist. Wie für andere vielleicht ein Mr. Beast-Video, von dessen Videos sich wahrscheinlich auch niemand eine Zusammenfassung durchlesen würde. Ja, ich glaube auch, so eine Zusammenfassung von einem Mr. Beast-Video macht gar keinen Sinn. Das ist so, du guckst es, weil du 10 Schnitte die Sekunde sehen willst. Darauf kommt es doch an.
Ja, aber ich glaube, das hatte ich auch schon letztes Mal gesagt, dass du nimmst natürlich trotzdem dem Video einen Mehrwert. Also es werden auf jeden Fall trotzdem Leute fehlen, die es sich vielleicht angeguckt hätten, weil sie es müssen und dann gemerkt hätten, also guck mal, zum Beispiel ist es ja auch potenziell so, vielleicht hast du erst gar nicht so Bock auf das Thema Technik, so, und dann kommst du aber mal durch so eine Situation, dass du dir was kaufen musst und dich dann damit auseinandersetzen musst auf ein Video, was du dann vielleicht ganz cool findest. Und dann bleibst du dran und guckst dir das nächste Video an von diesem YouTuber, weil dich das erste Video einfach abgeholt hat. Und in Zukunft, wenn du dann einfach nur noch mit Chatty schreibst, so, ist es dann halt so, dass du diese Berührung halt gar nicht mehr hast und einfach immer nur noch Chatty schreibst. So, also dem YouTuber geht auf jeden Fall was verloren dadurch. Es ist klar, es wird sicherlich immer noch Leute geben, die das zu schätzen wissen und auch einschalten und so, aber ne, wenn man jetzt darüber spricht, wie es jetzt ist und sein könnte, wird sich da schon was verändern. Ne? Wie schlimm das wirklich wird, who knows? Ich weiß noch, Artikel 13 haben wir auch gesagt, so, yo, Internet steht vorm Kollaps, so, ist auch nicht so gekommen. Vielleicht läuft es auch alles im Endeffekt dann doch noch ganz glimpflich ab, die EU regelt noch und alles wird gut, who knows? Aber ja, muss man auf jeden Fall auf dem Schirm behalten, so das Thema.
Ja, bin ich voll bei Julian, 100%. So, World of Padlock hat geschrieben, nur die Premium-Long-Range-Variante, also nicht die Allrad-Variante des Tesla Model Y, hat diesen neuen Akku, den ihr angesprochen habt. Des Weiteren ist es für jeden Kunden ersichtlich, welchen Akku er bekommt, da, wie Julian schon sagte, sich die WLTP-Reichweite dadurch ändert und beim Bestellabschluss sieht man klar diese WLTP-Reichweite und dementsprechend bekommt man den Akku auch und keinen schlechteren. Erstmal danke für die Info, dass es nur die Hälfte aller Premium Model Ys betrifft, wenn man Heckantrieb quasi nimmt und nicht Allrad. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber beim anderen kann ich das nicht bestätigen aus der Erfahrung, die mein Kumpel gemacht hat, der seine Bestellung dann gecancelt hat. Weil der hat ja quasi mit der hohen WLTP-Reichweite bestellt und hatte das auf der Bestellung dann stehen, hat dann bei Tesla nachgefragt, ey Leute, ich habe ein Model Y mit der und der Reichweite bestellt, kriege ich diesen Akku oder kriege ich einen anderen Akku? Könnt ihr mal eine Aussage dazu machen? Und da wäre es ja, wenn es eh ganz klar ist, dass alle, die die große WLTP-Reichweite bestellt haben, auch die große WLTP-Reichweite ausgeliefert bekommen, hätte ja Tesla einfach antworten können, ey, mach dir keine Sorgen, du hast zu dem und dem Zeitpunkt bestellt, es steht ja auf deiner Bestellung drauf, du kriegst auf jeden Fall das Auto, was du bestellt hast, alles easy. Weil die wollen ja nicht, dass du deine Bestellung cancelst. Das wäre genau die Antwort gewesen, die im Moment richtig gewesen wäre. Aber sie haben ihm gesagt, nö, wir wissen nicht. Wir können dazu keine Aussage treffen. Mit anderen Worten, wir wissen gar nicht, welchen Akku wir dir ausliefern werden. Und ja, mach mit der Info, was du willst. Und diesen Gamble wollte er dann nicht eingehen. Entweder bekommt er das Auto, was er wollte, oder halt ein ganz anderes. Und dann hat es halt einfach gecancelt.
Road Trip Skin hat geschrieben, ihr müsst nächstes Mal über die Enhanced Games sprechen. Ja, gut, ich weiß nicht, Felix, ob du dich damit auseinandergesetzt hast. Ich weiß nur, dass es...
Gar nicht. Ich habe es vorhin kurz gegoogelt wegen dem Kommentar, aber wenn Road Trip Skin sagt, wir müssen drüber sprechen, dann sprechen wir auch drüber, wenn ich es nur einmal gegoogelt habe.
Ja, perfekt. Also es sind unterm Strich so Olympische Spiele in Anführungszeichen, also so eine Art Veranstaltung für Leute, die sich dopen dürfen. Dopen, sorry, ich habe es gerade verschluckt. Die sich dopen dürfen. So, und ja, ist halt mega in der Kritik gerade so. Wo findet sowas statt? Natürlich in Las Vegas. Wo sonst? Ja. So, aber ja, keine Ahnung. Viel mehr weiß ich jetzt auch nicht dazu. Kritik ist halt irgendwo, dass das vielleicht sogar irgendwie für Doping irgendwie so indirekt Werbung gemacht wird, weil du ja, ich glaube sogar dort vor Ort wird es verkauft und weil du ja irgendwie zeigst so oder dadurch auch so einen Anreiz gibst, dass Leute sich irgendwie immer mehr hochschaukeln, wer dopt jetzt noch ein bisschen krasser und noch ein bisschen intensiver und wer schafft dann damit irgendwie noch die krassere Leistung und es ist ja potenziell einfach ein Spiel mit dem Feuer auch für die Athleten, weil du ja nie so 100% weißt, wie viel verträgt denn mein Körper und wenn du dann irgendwie so eine Situation schaffst, wo halt Leute dazu ermutigt werden, potenziell, um dann irgendwie, weil du da super viel Geld verdienen kannst, wenn du da den ersten Platz machst oder wenn du einen Weltrekord aufstellst, dass du dann halt Leute dazu animierst, halt potenziell oder ne, durchaus zu viel zu nehmen. Was halt auch super ungesund für deinen Körper sein kann. Also unterm Strich, ja, was will man davon halten? So, Digga. Ja. Und ich glaube, das Absurde dabei ist auch noch, dass von Trump ein Sohn irgendwie Investor davon ist. So, das ist so, Junge, also what the fuck? Ja.
Derselbe, der das Trump-Phone gemacht hat. Scheiße.
Haben wir darüber letztes Mal gesprochen? Oder hattest du mir das privat erzählt?
Ich weiß es. Nee, wir haben nicht drüber gesprochen.
Nee, wir haben, glaube ich, vor dem Crewcast drüber gesprochen, mit dem Trump-Phone, dass da jetzt die Bestelldaten geleakt wurden. Von ganz vielen Bestellern, Vorbestellern. Da sagte ich doch gut, dass ich keinen so bestellt habe. So, da wäre die Adresse nochmal geleakt gewesen.
Ja. Der komplette Fiebertraum. Du denkst dir als Influencer, geil, ich bestelle mir ein Trump-Phone für Content. Und was passiert? Der Präsident doxt dich einfach. So. Also man konnte für die es vielleicht nicht mitbekommen haben, also es gab so eine Sicherheitslücke in der Webseite von Trump Mobile, dass du halt alle Bestellungen einsehen konntest. Mit Adressdaten, Namen. Telefonnummern. Ja.
Also, das ist wirklich insane. Also, no fucks given. Wie kann man es? Also, das ist crazy.
Ja, zum Thema Enhanced Games wollte ich noch kurz sagen. Ich gehe da auch voll mit Julian mit. Also, 1:1 meine Befürchtung auch, dass da für das Falsche geworben wird. Ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie intern ein System haben, wo geregelt wird, wie viel genau gedopt wird, aber das Problem ist ja auch, dass du gar kein ebenes Spielfeld mehr hast. Also es ist ja so, selbst wenn du sagst, okay, ich finde ein bisschen Doping okay, musst du ja dann vor Ort gegen Leute antreten, die noch krasser dopen als du. Und es steht dann quasi konstant, also stelle ich es mir zumindest vor, der Anreiz im Raum, auch noch mehr zu dopen. Und es kann eigentlich nur schief gehen. Ich fand es witzig, Postillon hatte einen Artikel rausgehauen, jemand wurde bei den Enhanced Games disqualifiziert, weil die den getestet haben und kein kein Dopingmittel im Blut festgestellt werden konnte. Und dann wurde der Sieg leider aberkannt. Oder die Niederlage in dem Fall. Keine Ahnung. Fand ich einfach witzig.
Ja, also es gibt wohl, es müssen Wirkstoffe irgendwie sein, die auch zugelassen sind. So ist jetzt nicht komplett Wilder Westen, aber...
Aber testet das dann jemand? Ist es so ein Ding, dass wenn du dir so 80% zugelassenes Zeug schmeißt und nochmal 20% extra irgendwas Verrücktes, fällt es dann überhaupt noch auf? Machen die überhaupt Tests, dass nur die erlaubten Sachen drin sind?
Es soll wohl eine ärztliche Begleitung geben und du musst wohl auch sagen, wie viel du gedopt hast. Welches Mittel und wie viel. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es da wirklich irgendwie ein Oberlimit gibt. Also sie schreiben auf jeden Fall ganz explizit, dass du auch ungedopt mitnehmen kannst, also mitmachen kannst. Also es gibt keine Dopingpflicht, immerhin.
Toll. Okay, ja.
Aber was auch erlaubt ist, sind auch technologische Hilfsmittel übrigens.
Also wenn du Exoskelett?
Ja, genau.
Julian, ich sehe dich da. Neues Video.
Ja. Naja. Wild, es passt, also nach Las Vegas passt es irgendwie, muss ich sagen.
Sogar so Sprint einfach und du kommst mit dem E-Scooter. So ein Disziplin-Marathon. Du kommst erstmal mit dem Fahrrad, sagst du, ja, ist ein technisches Hilfsmittel. Das geht.
Ja, aber so, keine Ahnung, so Prothesen oder Schuhe, Sachen oder so besondere Schuhe, die vielleicht irgendwo anders verboten sind, darfst du nur tragen.
Dann verlierst du auf deinem Fahrrad aber trotzdem gegen jemanden, der so viel gedopt hat, dass er läuft wie so ein Cartoon-Character, wenn die noch in der Luft schweben, kurz bevor die runterfallen.
Genau, die Beine drehen sich so.
Genau, ja. So. Der zieht dich dann trotzdem ab. Ja. Tja.
Okay, Lilith Kamolz hat geschrieben, DAMG hat ein radikales Redesign bekommen. Ja, haha. Ja, das ist true.
Ja, den hatten einige gebracht. Der musste mal beispielsweise hier noch rein. Wenn wir hier schon
Der liegt ja auch der lag jetzt auch beim Lutsche auf. Der musste nur aufgesammelt werden. Ja. Okay, so, jetzt kommt hier noch eine Frage. Perfekt, da haben wir nämlich noch nicht drüber gesprochen, optimal. Marcel hat nämlich gefragt, haben wir dieses Jahr auch eine Sommerpause zu befürchten? Ja, Felix, du screenshottest hier so einen Kommentar, ohne dass wir vorher drüber gesprochen haben.
So, ich habe dich jetzt nicht gezwungen, den vorzulesen, das hast du selber gemacht.
Ich bin also sehr schuld. Ja, Felix, du hast dir vielleicht schon was dabei gedacht, wenn du das gescreenshottet hast. Wie sieht's denn aus?
Ja, wir werden
haben wir eine Sommerpause zu befürchten?
Ja, haben wir.
Haben wir. Ja, ich denke auch.
Ich denke auch. Und ich glaube, unter Umständen wird es auch gar nicht mehr so lange dauern. Wir sind gerade irgendwie am Urlaub planen, irgendwie für Juli vielleicht. Mal gucken, das besprechen wir noch. Aber schon mal die Vorwarnung, um diese Frage mal anzusprechen. Ja, es wird wahrscheinlich eine Sommerpause geben. Aber wie Julian schon gesagt hat, die Details haben wir noch nicht geklärt. Aber es muss einfach, es macht keinen Sinn. Gerade wenn ich irgendwie mit der Family in Urlaub fahre, dann irgendwie im Urlaub noch Setup mitnehmen und da jede Woche den Crewcast machen, das ist nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Besser in Urlaub fahren, erholen, frisch erholt wiederkommen und dann volle Power wieder rein.
Jetzt hagelt es ein Kommentar, Felix ist zu geizig, um im Urlaub Crewcast aufzunehmen. Und auf zu einmal faul, ist die Sommerpause gestrichen.
Ihr kleinen Schlingels.
Ihr kleinen Schlingel, ja.
So nicht.
Darauf wird sich nicht eingelassen, kann man ja schon mal sagen.
Nee. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich brauche auch dringend Urlaub. Und es fühlt sich so weird an, das zu sagen, weil seit einem Monat eigentlich kein Video mehr auf meinem Kanal kam.
Aber du hast mir auch erzählt, dass du vielleicht an drei gleichzeitig arbeitest.
Ja, auch wenn das jetzt vielleicht nach einer faulen Ausrede klingt, aber es ist halt einfach, ich arbeite schon die ganze Zeit, da sind Dinge in der Mache. Aber ich muss auch sagen, dass ich mir wirklich schwer tue aktuell, irgendwie, weil ich mir viele, viele große Projekte irgendwie aufgeladen habe, dann das zu handeln und gleichzeitig Family, es ist wirklich, also ich sehe andere Leute, die es besser hinkriegen als ich und denke mir, Respekt, macht ihr gut. Ich bin ein bisschen am Struggeln, sage ich ganz ehrlich, so dieser kreative Chaos-Arbeitsstil, den ich mein Leben lang an den Tag gelegt habe, der funktioniert plötzlich nicht mehr so gut, wenn man so viele Verpflichtungen hat. Da muss ich vielleicht mal ein radikales Redesign meiner Arbeitsweise durchführen. Aber ja, es fällt mir auch sehr schwer, mich davon zu trennen. So dieses, wenn du irgendwie an einem Video arbeitest, dir dann auch die, also in jedes Detail da irgendwie da was reinzustecken und nicht zu sagen, so gut, das mache ich jetzt kurz, sondern dann auch mal sich die Zeit zu nehmen, dann am Nachmittag da ein paar Shots einfach zu machen. Und wenn ein Shot länger dauert, weil du im Hintergrund noch was anderes hinstellen wolltest und das Licht noch anders aufstellen willst und bla, dann ist es halt einfach so. Und das genieße ich auch so, aber ich merke richtig krass, wie sehr das aktuell clasht, damit dieser Wunsch auf der einen Seite weiter wie früher den Content zu machen. So regelmäßig wie früher und am besten Fall noch qualitativ besser als früher. Und ja, das ist. Aber ich will mich gar nicht auskotzen. Ja, Influencer allgemein, schwierigster Beruf ever, wisst ihr doch Bescheid, Leute.
Ja. Nee, aber ich glaube, Felix, man muss manchmal vielleicht auch mit ein paar Gewohnheiten brechen. Ich will jetzt gar nicht so tun, als ob ich das könnte, aber ich tue mich auch genauso schwer. Aber so, du kannst YouTube einfach nicht so machen, wie du es schon immer gemacht hast. Weil A ist YouTube nicht so, wie es schon immer war. Es hat sich auch verändert. Und B ist dein Leben auch nicht so, wie es früher war.
Ja, entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. So ein Ding.
Man muss
da anpassungsfähig sein. Ja, die Frage ist nur, wie lässt sich dieser Satz auf den Luce übertragen? Kann man sagen, Ferrari war schlau genug zu erkennen, dass es nichts bringt, einfach dasselbe wie früher immer weiterzumachen? Oder haben sie sich dann zu doll daran versucht, mit der Zeit zu gehen? Ich meine, ich glaube, sie haben versucht, der Zeit voraus zu sein sogar. Ich glaube, sie haben versucht, einzuschätzen, wo die Reise so in den nächsten 10 Jahren hingeht und schon heute das zu bauen, was in 10 Jahren funktioniert, um einen krassen, mutigen Schritt zu wagen, aber vielleicht halt zu krass und zu mutig. Oder auch einfach nur hässlich. Vielleicht ist es gar nicht so deep. Vielleicht ist es auch einfach nur ein hässliches Design, das nicht so hässlich hätte sein müssen.
Oder Ferrari geht vor der Zeit und geht dann zu Zeiten. Fuck. Who knows? Aber wir gehen jetzt auch zu Zeiten, weil wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Heute enttäuschende 1,5 Stunden nur. Mhm. Junge, was ist da los?
Tja.
Aber ganz ehrlich, 1,5 Stunden ist eine absolut solide Podcast-Zeit. Wir haben euch einfach in letzter Zeit einfach nur verwöhnt. Das ist einfach das Problem. Das ist eigentlich eine absolut normale Zeit für den Crewcast, dass er 1,5 Stunden lang ist.
Das bascht. Klappe zu, die Stars, alles vorbei.
Haut rein, Leute. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.
Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a barrel of fun. Growing up is just a trap. Don't it seem like a drag? Like putting all of your joy in a big brown bag. I won't listen to any of that jazz. No, I'll never grow up.
I'll never grow up.
Growing up is just a big fat trap. I take pride in ever working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a load of crap?